Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Eins ist klar, über die Saison des FC Bayern wird nicht in Kiel entschieden. Aber das 6:1 beim Aufsteiger aus dem hohen Norden war durchaus ein Statement. Man konnte erahnen, dass die Bayern keine Lust mehr haben auf eine weitere titellose Saison. Und das ist keine gute Nachricht für die Konkurrenz. Schon am dritten Spieltag grüßen die Bayern als Tabellenführer und sie wirken so ehrgeizig wie lange nicht mehr. Das sind unsere Themen. Hungrige Bayern, Kehl und der BVB. Der Sportdirektor wird im Studio seine Pläne mit den Dortmundern erläutern und ziemlich losgelöst. Das Team von Julian Nagelsmann emanzipiert sich von den alten Helden und macht durchaus Hoffnung auf neue Erfolgsgeschichten. Das und viel mehr wollen wir besprechen mit und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, herzlich willkommen, hat sich ein bisschen gewundert, dass Leon Goretzka nicht im Kader der Bayern stand gestern in Kiel, aber er hat sich nicht darüber gewundert, dass Jamal Musiala hervorragend gespielt hat. Ein herzliches Willkommen an Christoph Knehr, den Fußballchef der Süddeutschen Zeitung. Er beobachtet sehr intensiv unter anderem die deutsche Fußballnationalmannschaft und meint, Pragmatismus tut Julian Nagelsmann durchaus gut. Ein herzliches Willkommen an Christian Künast, Ressortleiter von Sportbild. Und er findet, eine Geschichte wie Klopp und Dortmund wäre bei den Bayern nicht möglich. Und ein herzliches Willkommen an Sebastian Kehl, den Sportdirektor von Borussia Dortmund, der am Freitag nach dem Erfolg über Heidenheim, über den zweifachen Torschützen Karim Adeyemi, sagte, er hat unglaubliche Fähigkeiten. Er muss jetzt dranbleiben. Ist Adeyemi, Sebastian, herzlich willkommen, so etwas wie der Dortmunder Musiala?
Noch von seinem Spielertyp her sicherlich anders. Und Musiala, muss man sagen, hat eine wirklich tolle Entwicklung genommen. Ich hoffe mir natürlich auch bei Karim in diesem Jahr den nächsten Schritt. Und dass er jetzt in den letzten 10 Tagen 7 Tore geschossen hat bei der U21 und auch bei uns, zeigt, dass er in dieser Saison deutlich ambitionierter reingeht, dass er sich was vorgenommen hat und dass er auch an seiner Effektivität arbeiten möchte. Und ich sehe noch eine Menge Potenzial bei ihm. Er hat ein paar Waffen, die sind wirklich richtig.
Auch ein guter Dribbler, so wie Musiala?
Genau, ja, ist ein anderer Dribbler. Er hat einfach eine andere Gradlinigkeit, ist auch ein anderer Spielertyp dann am Ende. Aber mit seiner Geschwindigkeit und auch mit seiner Kaltschnäuzigkeit einen guten linken Fuß. Also, das hat er auch mit rechts getroffen. Daher, ich erwarte mir in dieser Saison viel und ich bin froh, dass er bei uns ist.
Wie viel Charme hat so ein Sieg am Freitagabend?
Ich glaube, wir haben seit über 20 Jahren freitagsabends nicht mehr verloren. Deswegen können wir gerne häufiger freitagsabends spielen. Ich glaube, als Fußballer gab es nichts Schöneres, als wenn wir freitagsabends gewonnen hatten. Hatten ein Wochenende vor sich gehabt.
Geht's schön raus in die Nacht, Lothar?
Mehr Zeit zum Feiern gehabt am Wochenende, ja. Und du hast natürlich einen Tag länger bis zum nächsten Spiel. Und das natürlich mit einem positiven Ergebnis ist immer ein Riesenvorteil. Ein bisschen mehr Freizeit, ja, gute Atmosphäre im Team, dann genießt man das. Und ja, kommt ein Lächeln wahrscheinlich dann Montag nach dem Auslauf, am Samstag nach einem freien Sonntag, Montag mit einem Lächeln zurück auf den Trainingsplatz und freut sich schon auf die Kameraden.
Ja, und dann, ja. Der Freitag für uns ja jetzt aufgrund dieser Länderspielperiode auch ein sehr kurzfristiger Termin war. Das ist natürlich gerade nach den Länderspielabstellungen einen Tag vorher dann auch zu spielen. Und das wird uns auch in der nächsten Länderspielpause dann so ereilen. Ist nicht optimal gelöst aus der Sport.
War aber dieses Mal besser wie vor einigen Monaten, kann ich mich erinnern. Ja. Weil dieses Mal war der Heimweg der Dortmunder Nationalspieler von Amsterdam nach Dortmund 2 Stunden in der Nacht mit dem Auto. Ich bin nämlich auch noch nach Düsseldorf gefahren. Also das ist dann weniger anstrengend. Und du hast natürlich dann 3 Tage. Aber natürlich, Sebastian hat es gerade gesagt, vollkommen richtig. Also diese Planungen, gerade wenn dann die Nationalmannschaft irgendwo weit entfernt spielt, eine Flugreise dann am Mittwoch noch haben sollte, dann ist es natürlich ein bisschen kurz bis Freitagabend. Glücklicherweise war dieses Länderspiel in Amsterdam.
Einschätzung der beiden Journalisten in der Runde mal so vorneweg, um ein Gefühl zu bekommen. Du hast den BVB auch lange Jahre intensiv begleitet. Man hat den Transfersommer sehr gelobt. Welche Rolle kann Borussia Dortmund in dieser Saison spielen?
Ich glaube, wenn man sich die Kader anschaut, würde ich Bayern von der Tiefe, Bayern, Dortmund und Leverkusen auf einem Niveau sehen. Also ich glaube, letztes Jahr Platz 5 muss und sollte ein Ausrutscher gewesen sein. Also das, eigentlich muss Borussia Dortmund mindestens Vizemeister werden für die eigenen Ansprüche. Der Transfersommer, das hast du gesagt, ich fand ihn sehr gut. Da waren Deals dabei, also gerade Füllkrug verkauft, dafür Bayer geholt. Besser kannst du es fast nicht machen. Jetzt musst du die PS halt auf den Platz bringen.
Und die Dortmunder trauen diese Mannschaft einem jungen Trainer an. Ist das riskant oder ist das mutig?
Also ich würde es erstmal mutig nennen. Ja. Ich glaube, das ist für mich die spannendste Frage eigentlich in der aktuellen Saison, weil ich glaube, in wie lange haben wir jetzt die Bundesliga? 60, 61 Jahre.
Seit 63,
kann
ich das ausrechnen. 61 Jahre.
Ja, genau. Also ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, dass es das nicht gab, dass die beiden führenden, prägenden Mannschaften der Liga, jetzt nennen wir mal, oder des letzten Jahrzehnts, nennen wir mal Dortmund und Bayern, dass die beide mit wirklich jungen, unerfahrenen Trainern da reingehen. Da ist kein Heinkes und kein Hitzfeld und da ist auch nicht mehr die Riege Labbadia oder Fee. Das ist, der eine war bei Antalyaspor und der andere war bei Burnley. Mhm. Und das sind eigentlich Rookies. Das sind eigentlich, wenn man es mal zugespitzt sagen möchte, mit dem Augenzwinkern, das sind Anfänger. Denen kann man noch die Schultüte mit auf die Trainerbank geben. Das heißt aber nicht, dass das nicht klappen muss. Siehe Alonso, der hat auch angefangen. Also das kann auch sein, dass das neue Modell ist.
Vor einer Woche ist jemand gekommen, der nicht mehr die Schultüte in der Hand hatte, beim Abschiedsspiel von Kuba und von Piszczek. Da war Jürgen Klopp wieder da. Und da lebte so diese alte BVB-Herrlichkeit wieder so richtig auf. Wie war seine Show in der Kabine? War das der alte Klopp?
Das war der alte Klopp und aber natürlich ohne den Druck, den man in so einem Spiel natürlich nicht hat, sondern er hat einfach Spaß vermittelt. Er hat sich riesig gefreut, all seine Jungs auch zu sehen. Und das war ja das Abschiedsspiel von Kuba und von Pischu. Aber Jürgen hat das Spiel natürlich bereichert, sowohl mit seinen Sprüchen, mit seinem Feuerwerk, das er abgeliefert hat in der Kabine, auch später dann auf der Feier. Und im Stadion haben sich auch alle gefreut. Also ich glaube, es war wirklich ein Heimkommen für ihn. Viele Menschen wieder treffen, die ihn wirklich ins Herz geschlossen haben. Und ich glaube, dass er diesen Club auch nicht vergessen hat. Und ich persönlich habe sehr viel Erfolg mit ihm gehabt. Also natürlich wird man ihm das auch nicht vergessen. Und ja, es ist eine schöne Verbundenheit.
Löst er immer noch Gänsehaut in der Kabine aus?
Ja. Also so, wie er dort auch wieder aufgetreten ist. Es war unglaublich. Also hat dann Feuerwerk abgeliefert mit Sprüchen. Und trotzdem mit ein paar Ansagen, die einfach, er wollte das Spiel auch nicht verlieren. Also er war auch natürlich in so einer Runde, ich meine, wir kennen das ja, wenn man solche Spiele spielt, eigentlich versucht man sich nicht zu verletzen, aber am Ende will man trotzdem gewinnen. Und der eine oder andere, trotz dass er ein bisschen übergewichtig war, hat es trotzdem versucht, noch hinzubekommen, aber es war ein gutes Spiel, war ein lustiges Spiel.
Ja, war natürlich ein großer Hype auch bei Social Media rund um Jürgen Klopp und Nuri Sahin. Ja, als Trainer noch in den Anfängen, aber eben geprägt unter anderem von Klopp als Trainer. Also da hat er sicherlich eine ganze Menge mitbekommen. Felix Fischer ist heute bei uns für Social Media zuständig und hat genau diesen Hype auch um Jürgen Klopp in Zusammenhang natürlich auch mit Nuri Sahin dann verfolgt, Felix.
So ist es, ein kurzes Hallo auch in die Runde. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Und wir gucken direkt mal auf Instagram. Auf einem Post vom 1. Juli. Klingt erstmal alt, finde ich aber super spannend. Jürgen Klopp hat ja noch nicht so lange einen eigenen Instagram-Account und ist da eben eingegangen, genau auf Nuri Sahin, und gesagt, vor genau 16 Jahren war mein erster Tag beim BVB und heute übernimmst du das Ruder. Wünsche dir viel Erfolg, mein Freund. Das wird großartig. Und das zeigt, finde ich, wie groß die Wertschätzung ist von Jürgen Klopp für Nuri Sahin. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch auf ein Video. Es ist gerade schon angesprochen worden, wie viel Gänsehaut Jürgen Klopp immer noch verursacht und wie wichtig er auch immer noch für diesen Verein ist. Steht eben vor der Süd nach diesem Abschiedsspiel Lukas Piszczek und Jakub Laschikowski und feiert mit der Menge. Guckt man sich gerne an. Macht Spaß. Und haben allein auf Instagram 2 Millionen Leute angeguckt. Wenn man sich die anderen Plattformen anschaut, ist man da bei 20, 30 Millionen. Es ist immer noch ein großes Thema. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, schafft es dieser Nuri Sahin? Denn hat er die Ambitionen, hat er das Zeug, in die Fußstapfen von Jürgen Klopp zu treten? Viele trauen ihm das ja zu.
So ist das. Und jetzt gehen wir mal diese Frage so indirekt an Lothar Matthäus weiter. Es ist jetzt schon der Fußball am Freitag von Sahin mit dem von Klopp verglichen worden. Klopp hatte ja eigentlich diesen Ansatz Vollgas-Fußball, Umschalt-Fußball. Sahin ist ja schon jemand, der den Fußball so ein bisschen anders, auch ein bisschen mehr durch die Mitte möglicherweise denkt und einen Tick mehr Ballbesitz in der Form möglicherweise auch bevorzugt. Wie viel Sahin oder wie viel Klopp steckt in Sahin-Fußball?
Ja, jetzt muss man sagen, also 1:1 würde er nicht übernehmen können. Dafür ist er ein anderer Typ, hat andere Ansätze. Aber trotzdem, in Dortmund kommt natürlich so ein Fußball an, wenn er an Klopp erinnert. Und das hat man ja gesehen, wie Jürgen weiterhin gefeiert wird. Gut für diese jungen Trainer, Kompany und Schein, dass sie vielleicht auch unter großen Trainern selbst als Spieler gearbeitet haben. Das sind ja auch Parallelen zu erkennen. Kompany bei Guardiola, hier Schein bei Klopp, wie wir gerade gehört haben. Also das ist dann schon vielleicht dann auch ein Vorteil, dass man ja nicht nur Spieler unter großen Trainer war, sondern eigentlich auch so der verlängerte Arm auf dem Platz. Ja, Kapitän, Kompany war Kapitän jahrelang in Manchester. Schein war, ich weiß nicht, ob er zu lang Kapitän war, aber er war auf jeden Fall einer der Führungsspieler bei Borussia Dortmund. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, ist das schon ein bisschen so der neue Trend. Schein hat ein halbes Jahr reingerochen. Er hat zu den Verantwortlichen guten Kontakt. Er hat selber mit ihnen zusammengespielt und war dieses halbe Jahr, wie Terzic das Ruder in der Hand gehabt hat, an seiner Seite gestanden, hat da schon ein bisschen reingerochen, hat den Kontakt zur Mannschaft gehabt, hat so ein bisschen die, wie alles im Endeffekt bei Dortmund läuft, mitbekommen. Und deswegen glaube ich, dass Şahin sehr gut zu Dortmund passt. Ist ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, auch ein junger Trainer. Auch viele ältere, erfahrene Spieler verloren und mit jungen Spielern aufgefüllt. Und ich glaube, und das habe ich ja vor 2-3 Wochen, wie ich in Dortmund war, Sebastian hat eine 1- damals bekommen für den Transfersommer, aber da war noch Mukoko und Haller dort. Und dann habe ich gesagt, wenn du den Mukoko auch noch wegbringst, dann mache ich diesen Bindestrich hinter der 1 weg. Dann also kriegst du eine klare 1. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt hast du den Haller ja auch noch verkauft, ja. Jetzt kriegst du noch ein Sternchen hinten drauf. Also 1 mit Stern. Dieser Transfersommer in Dortmund hat mir groß imponiert, weil es ja nicht einfach war. Ja. In diesem neuen Umfeld diese Transfers zu machen, auch dieser Abgang von Füllkrug. Ja, verständlich, Füllkrug hat eine einmalige Chance, vielleicht nochmal sein Gehalt ein bisschen anzuheben.
Lothar, ganz kurz, lass uns das Momentum nutzen. Du vergibst eine 1 mit Sternen.
Eins mit Sternen nach den Abgaben von Mukoko und Haller. Vorher hatte er eine 1- gehabt, aber Mukoko war für mich nicht mehr bei Dortmund. Ja, so hat die Anerkennung gefehlt selbst. Er wollte weg, Dortmund wollte ihn auch nicht mehr. Viel Diskussion drumherum. Braucht man nicht. Haller leider doch dann nicht mehr so zurückgekommen, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Ja, ich glaube, es war ein perfekter Transfersommer für Borussia Dortmund.
Und jetzt möchte ich von Sebastian wissen, um wie viel Zentimeter du wächst, wenn du von Lothar Matthäus 1 mit Stern bekommst.
Naja, gut, also ich kenne Lothar jetzt sehr lange und er würde es auch sagen, wenn es kritisch ist, das mag ich ja nehmen, weil er legt am Ende auch den Finger in die Wunde. Ich glaube trotzdem, dass wir im Team im Sommer die Dinge, glaube ich, gemeinsam gut analysiert haben, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben und am Ende auch in der Verantwortung natürlich dann die Dinge auch so umgesetzt haben. So, und ich glaube, das ist alles sehr gut gelaufen. Am Ende muss man auch ein bisschen das Momentum nutzen, um Spieler dann auch abzugeben. Ja, ich glaube, dass wir den Kader auch in der Anzahl verkleinert haben, um auch den jungen Spielern, die hinten dran kommen, ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten und Raum zu geben. Und ich glaube, dass wir sehr zufrieden sind mit der Gestaltung des Kaders. Aber am Ende haben wir jetzt 7 Punkte nach 3 Spielen. Wir wissen alle, wie schnell sowas dann am Ende auch an Ergebnissen gemessen wird. Deswegen bin ich nicht blauäugig und weiß, dass wir mit diesem Kader natürlich in den nächsten Wochen und Monaten Herausforderungen haben und meistern werden. Aber ich glaube, dass die Qualität stimmt, dass wir einen sehr, sehr jungen, sehr, sehr ambitionierten, sehr authentischen, sehr ausdrucksstarken Trainer haben, der diese Mannschaft jetzt schon führt und das mit der richtigen Tonalität angeht. Das macht eine Menge Spaß, ihn dabei auch zu begleiten. Und das ist auch eine Hauptaufgabe von mir, dieses Team am Ende jetzt in dieser Saison auch weiter zu formen. Und ich bin sehr optimistisch.
Am Freitag gegen Heidenheim sah das auf alle Fälle schon sehr, sehr gut aus. Und wir haben ja eben schon besprochen, Freitagabend, Vinko Bečanić, das kann der BVB einfach.
Dortmund am Freitag. Ein rundum gelungener Abend in Schwarz-Gelb. Ein Spitzenspiel, das zeitweise begeisterte.
Das war sehr wahrscheinlich die beste Leistung, die wir bisher gebracht haben.
Da war Karim Adeyemi, der den Schwung aus 2 starken U21-Spielen mitgebracht hatte und dem man anmerkt, dass er sich in dieser Saison viel vorgenommen hat. So gut wie in der vergangenen Woche lief es für ihn schon länger eher nicht.
Nee, natürlich nicht. Selbstbewusstsein getankt auf jeden Fall in der Nationalpause und jetzt hier auch nochmal. Also tut mir sehr, sehr gut. Ich glaube, das brauche ich und ich werde alles geben, um so weiterzuspielen.
Diese Torgefährlichkeit und Dynamik ab jetzt konstant abgerufen, so stellen Adeyemi und der Verein sich das in Zukunft vor. Gesunder Realismus könnte da ein guter Ratgeber sein.
Ja, das waren jetzt erst 3 Spiele und ein gutes Spiel jetzt für Dortmund. Deswegen will ich mir da noch nicht zu viel nehmen. Also viele gute Spiele will ich noch machen für Dortmund. Das fängt gleich wieder an am Mittwoch und darauf schauen wir jetzt.
Schaut man auf die Borussia Bank, ist man vielleicht in diesen Tagen hin und wieder überrascht. Am Freitag neben dem neuen Mittelfeldregenten Groß nicht Sabitzer, nicht Can, sondern Metscher. Und der?
Der hat das gut gemacht, aber nochmal, heute war auch Sabi auf der Bank und das war keine Entscheidung gegen Sabi oder gegen Emre. Das sind beide sehr, sehr erfahrene Spieler, die extrem wichtig für uns sind und die jetzt auch am Mittwoch oder nächste Woche Sonntag wieder in Frage kommen können. Und wir haben eine extrem lange Saison hoffentlich und wir haben einen nicht so großen Kader.
Und wenn dann einer wie Can gebraucht wird, dann schießt er halt einfach den kaltblütigsten Elfmeter, den man sich vorstellen kann. Einer traf nicht, aber hinterließ trotzdem bei seiner Premiere einen bleibenden Eindruck. Guirassy, die neue Nummer 9.
Ich habe einen sehr, sehr dominanten Spieler gesehen. Ich habe einen Spieler gesehen, der sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellt. Und es ist nicht immer zu sehen, dass eine Nummer 9 zweimal den Ball durchlässt für seine Mitspieler. Und der ist schon sehr, sehr gut. Das bin ich froh, dass er da ist.
Zweimal hatten sie den Gegner fast zurück ins Spiel gelassen, sich aber am Ende nicht an den verdienten Sieg gebracht. Ein 4:2 in einem Spitzenspiel Dortmund gegen Heidenheim, spielerisch ein Schritt nach vorn.
Ja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also wir entwickeln uns ja auch gerade weiter, wir lernen uns kennen.
Und dieser Prozess macht derzeit Spaß. Es geht voran. Mit der erneuerten Borussia, das war die Quintessenz des Freitagabend.
Ja, und ganz wichtig, dass ein echter Neuner auf dem Platz stand in Gestalt von Guirassy. War das möglicherweise sogar der Unterschied zu den ersten beiden Saisonspielen, Christoph?
Also ich glaube, dass das vor allem der Unterschied werden wird im Laufe der Saison. Also ich habe den Serhou Guirassy ja in Stuttgart lange verfolgt. Ja. Und ich glaube, wenn man sagt, der schießt Tor um Tor, dann stimmt das zwar, aber dann tut man ihm fast noch Unrecht, weil der ja noch viel mehr Elemente so einem Spiel dazu gibt. Erstens mal ist er ein richtig guter Fußballer, der den Ball verteilt, der super Techniker ist, der ein unglaubliches Gespür hat. Und er ist, was man von außen ja nicht so sieht, auch wirklich eine Führungsfigur. Also was die in Stuttgart auch so erzählen, es gab dann Momente in Stuttgart, wenn die Burschen hinter ihm ein bisschen zu viel gezockt haben, dann hat er vorne einfach einen Wutanfall bekommen und gesagt, so, jetzt jeden Ball zu mir. Und dann kam der Ball zu ihm und dann war er halt auch drin. Und ich glaube, dass der von der Mannschaft, auch was man so vom Trainingsplatz hört, von der Mannschaft schon sehr wichtig ist, weil der sich einfach traut zu führen. Das ist immer so ein Fußballmodewort, aber wer eine Mannschaft kennt und weiß, wie so eine Mannschaft funktioniert, der weiß, wie wichtig sowas ist.
Hast du auch am Freitag gesehen? Also der hat, ich glaube, mit Guirassy in der Startelf hat das komplette Spiel, die komplette Statik verändert. Er hat die Bälle prallen lassen, hat sie festgemacht. Man hat natürlich gesehen, so viele Einheiten mit der Mannschaft hat er noch nicht gehabt. Da waren schon ein paar Bälle dabei. Da sind die Abpraller dann eher in einem Konter resultiert. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Typ. Dortmund hat ihn ja mal mit Haaland gehabt, hatte ihn mit Allaire leider nicht, was eine ganz tragische Geschichte war, weil ich glaube, er hätte das auch leisten können. Aber ich glaube, sie haben jetzt wieder einen Stürmer, einen, wie sie brauchen. Nichts gegen Niklas Füllkrug, aber ich glaube schon, dass Guirassy nochmal eine andere Hausnummer ist.
Wird ein paar Spiele vielleicht auch dauern, bis die sich verstehen. Also in Stuttgart hat man richtig gesehen, da mussten die Mittelfeldspieler gar nicht mehr hochgucken und wussten schon, wo der hinstartet. Und das wird in Dortmund natürlich ein bisschen dauern, glaube ich, bis die sich gegenseitig ihre Wege erklärt haben. Ja. Aber unter richtig guten Fußballern dauert das auch nicht so lange.
Ja, und natürlich hat Adeyemi beim ersten Spiel auf der 9 gespielt, da fühlt er sich nicht so wohl. Jetzt spielt er da, wo er sich am wohlsten fühlt, wo seine beste Position ist. Deswegen war es auch für ihn wichtig, dass Guirassy zurückkommt oder dass er überhaupt kommt und seine Leistung bringt, weil dann er im Endeffekt doch auch vom Trainer fokussiert auf seiner Position, eben auf der Außenposition spielen kann, wo er eben dann seine Fähigkeiten noch besser einsetzen kann, wie als Neuner, weil dieser Wandspieler, der Guirassy ist oder der auch Füllkrug war, das war Adeyemi nicht, der hat andere Fähigkeiten und Guirassy braucht man nicht sagen, haben wir gerade gehört, haben wir im letzten Jahr vor allem gesehen beim VfB Stuttgart, er ist da, wenn man ihn braucht, er weiß, was er zu tun hat, nicht nur Tore zu schießen, sondern auch Tore abzulegen, ja, Wandspieler durchzusetzen, 1-1, 2-3 Gegenspiele auf sich zu ziehen, dass auch für seine Mitspieler vielleicht mehr Räume entstehen und ein großer Gewinn für den BVB.
Ist es dennoch ein gewisses Risiko, die 3 anderen Neuner abgegeben zu haben, also Füllkrug, Moukoko und Allaire?
Natürlich haben wir das intern diskutiert, weil gerade als Seru kam, auch mit seiner Verletzung, die er noch mitgebracht hatte von der Nationalmannschaft, war ja nicht so ganz klar, wie lange wird er ausfallen. Wir haben uns dann dazu entschieden zu sagen, wir gehen das Risiko vielleicht für die ersten 1-2 Wochen ein, um zu sagen, okay, wir können in diesen Spielen auf ihn verzichten. Aber dann wissen wir, wenn Seru fit ist, wird er für uns der klare Neuner sein, unsere Nummer 1 vorne im Sturm. Und man muss dann auch schauen, wie man sowohl budgetär als auch in Erwartungshaltung die Spieler da hinten hintermanagt. Und bei Youssoufa, um den jetzt mal gerade zu nennen, ich glaube, es tut ihm gut, jetzt mal ein neues Umfeld zu sehen, auch einen neuen Schritt zu machen, auch mal andere Erfahrungen zu sammeln, denn bei uns wäre die Situation viel schwierig geworden. Ein Sepp Haller, ein fantastischer Mensch, der eine eigene Geschichte mit uns geschrieben hat, ist eigentlich auch kein Spieler, den man am Ende auch auf der Bank lässt oder der dann teilweise nicht im Kader ist. Und so wollten wir im Grunde genommen Lösungen erzielen, haben dann mit Bayer einen dazugeholt, haben den Tausch Füllkrug-Bayer gemacht, sind 10 Jahre jünger geworden, haben einen Nationalspieler dazu verpflichtet, der noch eine große Perspektive hat. Und trotzdem hat Fülle für uns auch ein tolles Jahr gehabt, das darf man nicht vergessen. Also er hat uns in diesem Jahr sehr viel gebracht, aber mit dem Momentum, dass er...
War das eigentlich eine 50-50-Entscheidung? Also er selber hat ja indirekt anklingen lassen, dass sich West Ham sozusagen frei wiedergegeben mehr um ihn bemüht habe. Da ging es auch um Wertschätzung, das ist auch so ein Modewort, aber so wiedergegeben. Hat der BVB um ihn gekämpft oder war Ihnen eigentlich klar, das ist eigentlich ein Angebot, das können wir gar nicht ablehnen?
Ja, am Ende war es, glaube ich, eine Win-Win-Situation, so muss man es formulieren. Also ich habe mit Fülle natürlich im Vorfeld des Guirassy-Deals gesprochen und habe ihm auch gesagt, dass wir was machen werden auf dieser Position und ihm auch sportlich, genauso wie der Trainer, auch die Perspektive aufgezeigt. Und er kann dann schon auch uns denken, er hat eine tolle Europameisterschaft gespielt, finde ich.
Aber er wäre nochmal 2 hinter Guirassy gewesen.
Er wäre dann im Grunde genommen in eine Konkurrenzsituation gekommen, die er selber auch nicht, glaube ich, dann wahrnehmen wollte. Und dann kam das Angebot und dann kriegt er nochmal einen längerfristigen Vertrag und womöglich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal eine bessere Perspektive, so will ich es mal formulieren. Und ich glaube, dann ist es auch für beide Seiten okay. So muss es im Fußball auch manchmal sein. Am Ende bleibt da überhaupt nichts hängen, weil er hat sich immer korrekt verhalten, wir glaube ich auch. Aber wir sind in dieser Konstellation mit Guirassy und Bayer jetzt richtig gut. Wir haben noch einen Adeyemi, der im Doppelsturm spielen kann. Wir haben einen Donny Malen, der im Doppelsturm spielen kann. Also wir haben verschiedene Optionen, aber Guirassy ist unser Top-Stürmer.
Und einmal noch zu Allaire, der an Krebs erkrankt war, der das überwunden hat. Das ist menschlich eine sehr, ja doch tragische Geschichte. Wir hoffen auf ein Happy End, logischerweise. Ist Ihnen das, Sie haben das ja, glaube ich, auch das erste Mal so in dieser Form auch managen müssen, so etwas. Ist Ihnen das nahegegangen?
Ja, sehr, muss man einfach sagen, weil die Geschichte, die Sebastian bei uns geschrieben hat, nun mal auch in der Welt normalerweise nicht so häufig vorkommt. Also wir haben wohlmöglich alle in unserem Umfeld mal Menschen, die erkrankt sind, aber in der Fußballgeschichte, wir haben ihn damals von Ajax Amsterdam geholt und kurze Zeit später im Trainingslager ist die Diagnose aufgekommen. Großartige Persönlichkeit, wie er diesen Kampf angegangen ist, wie er sich auch nie hängen hat lassen, muss ich einfach sagen, ich habe unglaubliche Wertschätzung vor diesen Menschen und wir haben da eine ganz enge Bindung bekommen, weil wenn man so etwas über ein Jahr begleitet, auch das ganze Team drumherum, das wächst einem natürlich auch ans Herz und deswegen ist uns das nicht leicht gefallen. Wir haben das trotzdem sehr würdig gemacht, jetzt auch am Ende, auch mit dem Wechsel in letzter Minute vor dem Bremen-Spiel, als wir uns noch gesehen haben, dass die Option kam auf und auch er hat die Bereitschaft gehabt, hey, ich will noch mal was Neues machen, ich will spielen. Fand ich auch einen großartigen Move, dann konnten wir es umsetzen und ich denke, dass wir, wie gesagt, im Sinne aller Beteiligten eine gute Lösung gefunden haben.
Ist es Ihnen schwer gefallen, die früheren Mitspieler Reus und Hummels darüber zu informieren, dass der Weg beim BVB endet?
Das gehört am Ende dazu. Wenn man Verantwortung trägt für diesen Bereich, dann gehören auch unangenehme Gespräche dazu. Wenn man die Klarheit hat, wenn man die Dinge auch intern abgestimmt hat, dann ist das, finde ich, alles auch richtig. Im Nachgang, finde ich, haben wir gute Entscheidungen getroffen, auch wenn man natürlich... Und das ist immer schwer, wenn man solche zwei Legenden, die Großartiges für diesen Club geleistet haben, an irgendeinem Punkt dann auch verabschieden muss. Das ist nicht leicht. Aber ich glaube, dass wir es sehr, sehr gut gemacht haben. Mats Hummels jetzt auch noch verabschiedet haben bei diesem Spiel. Hat sich auch nochmal gebührend feiern lassen. Das hat sich Mats verdient. Marco hat es verdient. Jetzt in Amerika seine Schuhe schnürt. Und wir wollten diesen Schritt jetzt auch tun. Wir wollten den Kader in dieser Ausrichtung auch auf eine neue Hierarchieebene bringen. Wir wollten andere Spieler mehr in Verantwortung bringen. Wir haben auch ganz bewusst ja vorher nur ein Jahr verlängert mit beiden. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wenn man sich auch in die Augen schauen muss. Aber ich finde, auch das war super sauber. Das liegt mir auch persönlich am Herzen, weil ich die beiden sehr schätze, sowohl als Mensch als auch als Spieler. Und da muss man auch gucken, dass man als Club die richtigen, würdigen Schritte geht. Und das haben wir, glaube ich, geschafft.
Lothar, glaubst du, dass ein Netscher beim BVB, der am Freitag mal wieder gespielt hat, doch noch das erfüllen wird, was man sich ursprünglich von ihm erwartet und erhofft hat?
Ja, ich wünsche es ihm, weil er hat hervorragende Voraussetzungen, war ja auch so der Sommertransfer 2023, hat da auch schon Nationalmannschaft gespielt. Übrigens war ich bei dem Spiel dabei, hat er, wie er reingekommen ist, überragend gespielt, meiner Meinung nach. Im Spiel gegen Belgien, glaube ich, war es, in Köln. Und von dieser Seite her hoffe ich natürlich, dass er sein Talent und diese Voraussetzungen, die er mitbringt, irgendwann bei Dortmund so einsetzt, wie es die Dortmunder schon vor einem Jahr erwartet haben. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, nicht nur für ihn wichtig, sondern für alle Spieler, dass der Trainer den Spieler Vertrauen gibt. Man sieht es ja auch bei den Bayern zurzeit, da läuft es ja auch einigermaßen besser wie im letzten Jahr, weil einfach eine andere Ansprache da ist. Und ich gehe davon aus, wenn Sahin ihm das Vertrauen gibt, und das hat er ja jetzt schon am Freitag gezeigt, obwohl das auch im Mittelfeld große Konkurrenz da ist, dann glaube ich schon, dass Metscher so ein bisschen zumindest in die Fußstapfen von Bellingham eintreten kann, weil dafür ist er geholt worden. Von den körperlichen Voraussetzungen bringt er viel mit. Jetzt braucht er dieses Selbstvertrauen. Technik hat er, die Laufwege hat er. Also er hat auf jeden Fall viele Dinge, die ich hoffe, dass er die bald so einsetzt, wie sich das jeder Dortmund-Fans gewünscht hat bei seiner Verpflichtung.
Das ist eigentlich wie ein Neuzugang, ne? Also muss man sagen, der ist letztes Jahr gekommen, das war dein Königstransfer sozusagen, hatte dann einen Rucksack mit 30 Millionen. Hat dann auch ein paar Spiele gehabt, wo er meines Erachtens ein bisschen spielen wollte, als ob er Bellingham sei. Das hat dann nicht so funktioniert. Okay. Dann kam die Verletzung, lange Verletzung. Ist in der Rückrunde, hat er, glaube ich, gar nicht mehr gespielt und nur Kurzeinsätze. Und jetzt von den Ansätzen, von den Anlagen, kann er alles. Er muss es jetzt halt einmal auf den Platz bringen. Und ich glaube, mit Nuri Sahin hat er da nicht den verkehrtesten Trainer.
Ich glaube, da wird sich's auch, also ich finde das sozusagen die Trainerfrage spannend in Dortmund, aber dann wird sich's, glaube ich, auch im Mittelfeld zeigen und erweisen, wie der Ball von hinten nach vorne kommt. Also ich glaube, vorne über den Guirassy haben wir schon gesprochen. Die Abwehr, Waldemar Anton ist ein Top-Transfer, der dann auch Mats Hummels auf seine Art mit Führung ersetzen wird. Und dann wird eben die Frage sein, wie baut sich das Mittelfeld zusammen? Weil da ja dann doch viele von diesen Hybridspielern sind, Sechser, Achter. Was sind die jetzt so genau? Emre Can ist wahrscheinlich eine Sechs, aber dann kommt, was ist Pascal Groß, was ist Sabitzer, was ist Metscher? Sind das Sechser, Achter, Zehner? Alles begabte Spieler, aber ich glaube, da muss sich so eine Hierarchie und eine Struktur bilden, damit man wirklich weiß, wie der Ball vom Anton zum Guirassy also auch wirklich
kommt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich die vier Namen sehe, dann habe ich für mich zwei eindeutige Sechser und zwei eindeutige Achter.
Den Can als Sechser und den Groß als Sechser.
Genau, richtig. Ja. Dann sind die anderen zwei die Achter. Ja. Sabitzer und Metscher. Aber sie können auch gemeinsam auch, und auch so weiter. Aber ich glaube, ich habe das erste Spiel gegen Frankfurt gesehen und das habe ich auch leicht kritisiert, dass ich irgendwo gesehen habe, Sabitzer und Groß, die nehmen sich gegenseitig so ein bisschen die Bälle. Und da hatte ich auch Angst, wenn Gündogan und Groß, Toni Kroos, in der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft auf einer Doppel-Sechs spielt und der Kimmich vielleicht auch noch. Das funktioniert nicht. Also du brauchst
auch, weil
das
die Rückspiegel
schon,
fehlen.
Genau, du brauchst das schon zwei Spieler, die nicht beide sich zwischen den zwei Innenverteidiger reinfallen lassen oder beide gemeinsam gehen. Also da ist es wichtig, dass man da eben die Balance findet. Und ich glaube, Sahin hat diese Position selbst gespielt. Ja. Er weiß am besten, was er da im Endeffekt dann
für voraussetzt.
Ja, genau.
Genau. Also können Sie so gesehen Metscher viele Tipps geben. Also wird Metscher möglicherweise der Gewinner plötzlich, der Hidden Champion, der durchstartet?
Ich bin total von diesem Spieler überzeugt. Und so ist richtig, er hat im letzten Jahr leider ein halbes Jahr mit seiner Hüfte eine schwierige Zeit durchlebt. Aber wenn er gesund bleibt, der bringt unfassbare Fähigkeiten mit. Und die sind schon alle von ihrem... Sie sind schon mit ihrem Profil am Ende auch allesamt unterschiedlich, weil Felix hat sehr, sehr viele Box-to-Box-Elemente. Mhm. Pascal ist eher derjenige, der den Ball anzieht und spielt. Emre kann und wird in den großen Spielen für uns wichtig sein, gerade wenn es um Erfahrung geht, in seiner Autorität, in seiner Zweikampfstärke, in seiner Schnelligkeit auch. Also und Sabi ist jemand, der auch nochmal Tore schießt, auch diese Boxelemente hat. Also ich bin heilfroh, dass wir ein solches Mittelfeld haben, das dem Trainer verschiedene Optionen in verschiedenen Systemen bringt. Und das haben wir ganz bewusst so zusammengestellt. Wir wollten etwas mehr Fußball haben. Das haben wir mit Pascal Groß auch bekommen. Und von den anderen sind wir auch so überzeugt.
Also Sie glauben an Metscher?
Ich glaube sehr an Metscher.
Ja. Reizfigur, der Name ist schon gefallen, ist aus welchen Gründen auch immer, werden wir gleich nochmal versuchen zu ergründen, Emre Can. Also saß am Freitag zunächst draußen und es wird bei den BVB-Fans Felix immer wieder diese Personale diskutiert. Warum?
Ja, genau so ist es. In der 79. Minute kam er dann eben rein, durfte noch spielen und hat dann in der Nachspielzeit auch ganz, ganz klar, wir haben es vorher schon kurz angerissen, sehr souverän den Elfmeter verwandelt. Darüber sollte man sich eigentlich freuen, das Tor zum 4:2 entstand. Wir sehen es nochmal. Und dann eben dieser Jubel und da kam diese Geste, macht mal ruhig, bleibt mal ruhig. Und er hat dann danach erklärt, warum es denn diesen Jubel gab. Und hat gesagt, es war nicht an den Trainer gerichtet, falls das jemand dachte, auf keinen Fall. Die Leute, die gemeint waren, die wissen es. Es ging an die echten Fans. Und da merkt man schon eben, ihm gefällt die Kritik der Fans nicht, die es immer wieder gibt. Patrick, du hast es auch gerade schon angesprochen, er polarisiert. Und das wird auch relativ schnell klar, wenn man auf die Kommentare guckt auf Instagram. Du hast einen Elfmeter reingemacht, beruhigen. Einen Elfmeter mit dich reinzuschieben auf gut Glück und damit irgendwas rechtfertigen wollen, ist crazy. Und wie gesagt, eigentlich könnte man froh sein, er hat den wichtigen Elfmeter zum 4:2 verwandelt. Trotzdem diese Kritik und es wird gefühlt nicht weniger. Emre Can ist einfach einer, der polarisiert und es hört auch nicht auf, egal wie er spielt, egal welche Leistungen er bringt.
Und ich muss sagen, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde, es ist ein Spieler, der, wie man so sagt, sein Herz auf dem Platz lässt und der nicht ohne Grund Nationalspieler ist. Und dennoch gibt es immer wieder diese Diskussion. Ja, gibt's auch bei, entzündet die sich?
Auch bei uns. Ich glaube, das liegt ein bisschen an seiner Spielweise und auch an der Art, wie er sich auf dem Platz bewegt. Es sind halt, was die Kritiker immer sagen, es sind sehr viele Querpässe dabei, sind manchmal Fehler dabei, wo Gegentore raus resultieren. Andererseits hat er auch seine Stärken. Also zum Beispiel, wir haben gerade den Elfmeter gesehen. Ich glaube, wenn er am 34. Spieltag in der Saison 2023 den Elfmeter schießt, ist Borussia Dortmund deutscher Meister. Ja. Also bin mir 100%ig
sicher. Der hat den Nerven, den reinzumachen.
Emre Can hätte ihn reingemacht.
Ja. So.
Ja. Ja, ich glaube, man muss halt einfach wissen, was man bekommt, wenn man Emre Can aufstellt. Man darf jetzt keine falschen Erwartungen haben. Das ist jetzt kein filigraner Sechser und das ist kein Superstratege, aber das ist halt ein präsenter Spieler mit Aggressivität, mit Körper, mit Tempo.
Auch mit Tempo, auch mit Tempo, muss man sagen.
Da kommt man, um der Nationalmannschaftsdebatte nicht vorzugreifen, aber das war ja das Argument von Julian Nagelsmann im EM-Viertelfinale, den Emre Can zu bringen. Da fand ich es vielleicht nicht die richtige Entscheidung, aber grundsätzlich weiß man halt, was man bekommt, wenn man Emre Can hat. Und ich glaube, die Diskrepanz kommt so ein bisschen vielleicht daher, weil er einfach aufgrund seines Körpers so eine Chefattitüde ausstrahlt. So, hier bin ich. Und dann manchmal.
Aber das wollen doch eigentlich immer alle.
Aber dann die Fans vielleicht sagen, dafür ist er aber vielleicht nicht gut genug.
Okay.
Oder so technisch.
Lothar, du hast ja Sechser, Achter und Zehner auf einmal gespielt.
Auch die vielen Diskussionen mit dem Gegenspieler, mit dem Schiedsrichter, der ist halt dann immer dabei. Oder seine Pirouetten, die er dreht mit dem Ball und so weiter. Er spielt es dann nicht einfach, mit einem einfachen Ball das Spiel schnell zu machen. Dann braucht er seine 3-4 Kontakte. Also irgendwas hat er schon, dass ich verstehe, dass der eine oder andere bei den Zuschauern ihn nicht so gerne sieht. Aber ein enorm wichtiger Spieler. Also ich möchte nicht gegen ihn spielen. Und wenn ich gegen einen nicht wenn ich nicht gegen ihn spielen möchte, dann möchte ich ihn lieber in meiner Mannschaft haben. Ist doch völlig normal. Also, wo ich mir vielleicht weniger weh tue. Und deswegen ist er ganz sicher auch wie alle anderen drei. Und das hat Sebastian ja gerade richtig gesagt. Sie haben viele Optionen. Sie können mal konzentriert defensiver spielen, wenn der Gegner kommt. Wie in Manchester City, wo du vielleicht zwei Sechser brauchst, die unterschiedliche Qualitäten haben, wo ich ja gesagt habe, die nehmen sich gegenseitig ein bisschen die Bälle weg. Aber in solchen Spielen kannst du vielleicht gemeinsam die beiden brauchen. Und ich glaube, das ist ja gerade das Schöne, was Borussia Dortmund in diesem Jahr hat, auf mehreren Positionen, nicht nur auf der Doppel-6, Möglichkeiten zu variieren.
Ich glaube, er hat auch prominente Fürsprecher. Also du hast ihn, glaube ich, damals noch nicht geholt. Es war Michael Zorc, hat ihn im Winter mal von Juventus Turin geholt und hat sich dann bei Jürgen Klopp erkundigt. Soll ich den nehmen? Und Jürgen Klopp hat gesagt, sofort
nehmen.
Waren bei Liverpool, er war dann ablösefrei zu Juventus Turin gegangen. Also irgendwas muss er haben, wenn auch Jürgen Klopp sagt, kaufen.
Was hat er denn?
Der Sportdirektor steht auch komplett hinter ihm. Er ist unser Kapitän und die Diskussion, und du hast es anfangs gesagt, ich kann sie auch nicht so ganz.
Aber du kennst sie.
Ja, natürlich. Wir kriegen sie natürlich alle mit. Und natürlich beschäftigt das auch einen Spieler, der versucht einfach mit ehrlichem Arbeiten, mit Akzeptanz auch für diesen Club zu stehen. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wurmt ihn das. Natürlich weiß er auch, dass er mal Phasen hatte bei Borussia Dortmund, wo es vielleicht fußballerisch, sportlich nicht so top war. Aber er ist keiner, der sich dann versteckt. Und er hat eine unglaubliche Akzeptanz in der Kabine. Sein Wort hat Gewicht. Das ist wichtig. Und auch wie er nach dem Spiel mit dieser Situation vom Freitag umgegangen ist, hat auch Größe gezeigt. Er hat gesagt, es geht um die Mannschaft, es geht um das Team. Er hat sich selber nicht zu wichtig genommen. Er hat die Jungs beglückwünscht, die gespielt haben. Und ich glaube, diese Mentalität werden wir brauchen diese Saison. Denn wir werden ein paar harte Entscheidungen treffen müssen. Der Trainer hat das bereits schon angekündigt, dass wir auch rotieren bei der Anzahl an Spielen. Und deswegen brauchen wir am Ende auch erwachsene Spieler, die nicht dieses eine Spiel sehen, sondern das Große und Ganze.
Denkt Can über seine Rolle und auch über seine Wirkung nach?
also Emre ist jemand, der sich sehr viele Gedanken macht, manchmal vielleicht sogar zu viele, weil er jemand ist, der auch versucht, es allen recht zu machen, der versucht, auch überall zu helfen, der dann Verantwortung übernehmen will. Und manchmal muss man ihm vielleicht auch ein Stück weit diesen Druck auch nehmen, den er sich selber dann auch macht. Aber nochmal, in dieser Konstellation mit dem Mittelfeld, mit den Optionen, mit der Ehrlichkeit, wie wir miteinander umgehen, gerade auch im Kader, ich glaube, ist alles gut. Wir werden alle brauchen und haben genug Spiele.
Niklas Süle ist auch ein sehr interessantes Thema. Wenn wir das jetzt nur auf den Sport beziehen, hat er nicht immer hundertprozentig austrainiert gewirkt. Ich finde, das Thema Gewicht ist schon sensibel. Deswegen würde ich das gerne wirklich tatsächlich auf diese professionelle Ebene bringen. Jetzt wirkt er drahtig und austrainiert. Wann hat es bei ihm in diesem Punkt sein Talent, seine Begabung ist ja unbestritten, Klick gemacht?
Ich glaube, das war im letzten Jahr schon ein Prozess. Er war natürlich unzufrieden mit sich, mit seiner Rolle. Haben auch ein paar Dinge vielleicht nicht so gepasst, wie er sich das vorgestellt hat. Dann haben wir zum Ende der Saison und auch direkt nach Saisonende ein paar sehr klärende Gespräche geführt. Und
das heißt, Sie sind hart mit ihm ins Gericht gegangen?
Wir haben einfach ein paar Dinge klar benannt und angesprochen und auch Erwartungen formuliert. Denn ich glaube, dass Niklas Süle, und das wird, glaube ich, womöglich jeder hier am Tisch bestätigen, ein Innenverteidiger ist, den jede Mannschaft in Europa mit Kusshand nimmt, der Fähigkeiten mitbringt, der technisch stark ist, der schnell ist und den wir nicht ohne Grund damals verpflichtet haben. Aber es waren ein paar Dinge, an denen er arbeiten musste.
Hat er das sofort eingesehen?
Das hat er eingesehen dann und natürlich ist das auch so, dass es ein paar Gespräche geben muss, aber ich glaube, dass er an dem Punkt selber verstanden hat und das ist das Entscheidende. Ich glaube, der Junge muss dann selber verstehen und das hat er. Was macht das jetzt mit mir? Was hat das für einen Einfluss auf meine Karriere? Welche Verantwortung trage ich hier im Club? Was hat auch der Club getan, um mich hierher zu holen? Und ich finde, die Reaktion, die er dann gezeigt hat, war großartig. Er kam am ersten Tag an topfit. Er hat wahnsinnig viele Einheiten gemacht, im Sommer Extra-Einheiten geschoben. Und er kämpft um seinen Platz. Und mit Waldemar Anton haben wir jemanden dazugeholt. Wir haben mit Schlotterbeck einen herausragenden Innenverteidiger und mit Niklas Süle. Also auch da bin ich heilfroh, dass wir die Qual der Wahl haben.
Ich glaube, es war bei ihm letztes Jahr ein bisschen Frust. Also, dass Edin Terzic nicht der größte Niklas Süle-Fan war, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und es gab ja dann einen Anruf von Nuri Sahin, als klar war, dass er übernimmt, und bei Niklas Süle angerufen. Und wie man hört, war er sofort Feuer und Flamme. Also, das war auch, er hat schon selber gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das war ja auch augenscheinlich. Und was Sebastian gesagt hat, ein fitter Niklas Süle, wüsste ich nicht viele Bundesliga-Mannschaften, wo der auf der Bank sitzt. Also, das ist einfach, wenn er die Professionalität an den Tag legt, du als Bundesliga-Profi haben musst. Herausragender Innenverteidiger.
Ist das nachhaltig?
Ja, davon gehe ich aus, weil ich glaube, dass er an seinen Stellschrauben, die er persönlich hat und die wir auch vielleicht eruiert haben gemeinsam, nachhaltig arbeiten möchte. Und daher bin ich fest davon überzeugt, dass er seine Karriere, die noch vor ihm liegt, jetzt maximal nutzen wird.
Also er hatte begriffen, dass es um seine Karriere gehen kann?
Ja, ich meine, am Ende, wenn so eine Geschichte am Ende nicht funktioniert bei Borussia Dortmund und man sich dann mal Gedanken macht, naja, was hat das für eine Auswirkung womöglich auch auf Transferaktivitäten, wo endet so eine Karriere? Ich glaube, ich will das Thema jetzt gar nicht zu negativ betrachten. Ich will einfach sagen, dass er, trotz dass er an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch ein paar Dinge hatte, auch immer noch gute Leistung gebracht hat. Aber er hat nicht das Optimum aus sich rausgeholt. Also es ist ja nicht so, als hätte er wahnsinnig schlechte Spiele gemacht. Das ist ja Blödsinn. Aber ich glaube, in der aktuellen Verfassung ist er deutlich weiter und dann mit wieder auch ein Thema für die Nationalmannschaft.
Ist oder hat ein topfitter Süle Limits?
Wir haben es gerade schon gehört, er ist überragend. Ich habe den auch in Hoffenheim schon verfolgt, auch beim FC Bayern, wo man dann ja auch nicht ganz so zufrieden war. Auch eben diese Stellschrauben, wo jetzt gerade dran gedreht worden sind, sind bei Bayern München nicht gedreht worden. Und deswegen glaube ich auch, dass er nicht nur in Dortmund diese zweite Chance mehr wie verdient hat, sondern eben auch, wenn er da die Leistungen bringt, auch ein Kandidat für Julian Nagelsmann ist, für die nächste Weltmeisterschaft. Und ich glaube, wenn er das dann auch noch schafft, ja, dann kann er sich selbst auf die Schulter klopfen.
Also, ich meine, die Innenverteidigerfrage ist ja in der Nationalmannschaft auch immer eine gewesen, die mit Thilo Kehrers und wie sie alle hießen über. Ja, okay. War unter anderem eine gewesen, ist es immer noch eine. Und da würde man sich natürlich den Niklas Süle vorstellen können. Ich kann mich gut erinnern an diese, vor 3-4 Jahren haben wir ja alle diesen berühmten Jahrgang 95, 96 immer hochleben lassen. Also, das ist ja Jo Kimmich und Goretzka und Gnabry und Süle und Leroy Sané. Und da dachte man dann, die übernehmen in 4-5 Jahren den deutschen Fußball. Und die sind, jetzt ist der arme Kimmich übrig geblieben. Und die anderen sind, das sind alles Einzelgeschichten, aber die sind aus unterschiedlichen Gründen alle irgendwie weggeflogen seitlich. Und das wäre schon gut, wenn der Niklas
Süle noch mal käme. Aber immer noch auf gutem Niveau
nicht mehr, aber also, sie retten doch nicht mehr die Nationalmannschaft, wie man dachte. Wie vielleicht nur wir dachten.
Sind Sie denn mal aus einem dieser Gespräche rausgegangen mit Süle und haben gedacht, ja, jetzt habe ich ihn?
Ja, das habe ich schon, ja.
Ja? Ja. Welches war das?
War vielleicht auch mal ein Gespräch dabei, wo ich das Gefühl hatte, und es hat am Ende nicht funktioniert. Aber ja, wir haben schon viele Gespräche geführt. Wir haben auch eine gute Bindung zusammen. Und auch sein Team drumherum hat das sehr gut gemanagt, muss man sagen. Also wir haben da gemeinsam am Strang gezogen. Aber am Ende geht es nur über den Spieler. Also das ist klar. Er muss am Ende es vor allem am meisten wollen. Denn wenn man Druck von außen aufbaut, ist das das eine Thema. Aber diese intrinsische Motivation, einfach alles rauszuholen aus seiner Karriere, und da haben wir ja schon viele Talente gesehen, die es auch manchmal nicht schaffen. Das ist eigentlich schade. Und ich glaube, ihm das immer wieder bewusst zu machen, auch aus meiner Perspektive als Spieler heraus, ihm das mitzugeben, war, glaube ich, wichtig.
Wollen Sie deutscher Meister werden?
Ich habe ja schon gehört, dass wir den zweitbesten Kader haben. Ich weiß nicht, ob du die Leverkusener noch vergessen hast.
Die Leverkusener würde ich immer bei der Kadertiefe würde ich immer mit rein.
Ja, aber die sind letztes Jahr deutscher Meister geworden. Weil du gesagt hast, wir müssen Vizemeister werden.
Ja. Borussia Dortmund ist mit Verlaub der größere Verein als Bayer Leverkusen. Und ich finde, der Anspruch von Borussia Dortmund muss es immer sein, mindestens mal Vizemeister zu werden. Ich glaube, euer Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat mal irgendwann gesagt, es gibt keinen Verein, der das natürliche Recht hat, vor Borussia Dortmund zu stehen, außer Bayern München. Und das muss der Anspruch sein.
Den Anspruch tragen wir auch in uns. Das ist auch das.
Meister oder Vizemeister?
Ich will nur einmal kurz einschränken erwähnen, dass Leverkusen eine Mannschaft hat, die im letzten Jahr einen unglaublichen Absolut. Flow hat. Und wir wissen ja alle, wie das auch manchmal ist, das Momentum in diesem Jahr. Und Leverkusen wird sicherlich auch mit dem Druck anders umgehen müssen wie im letzten Jahr, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere ist dort. Aber ich sehe uns gerüstet, vorne dabei zu sein. Wir wollen in allen drei Wettbewerben eine richtig gute Rolle spielen. Und nachdem wir jetzt im letzten Jahr im Champions-League-Finale standen und davor im deutschen Meisterschaftsfinale, wäre schön, wenn man mal wieder einen Titel nach Dortmund holt.
Lothar, einmal dazu.
Ja,
Leverkusen wird eine Rolle spielen.
Sagen wir, die Top 3 sind genannt worden. Ja. Und ich glaube, das sollten wir jetzt belasten. Die kleinen Nuancen werden natürlich dann im Endeffekt den Unterschied machen. Klar. Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen. Ja, ein bisschen Glück braucht man, Spielglück vor allem. Ja, aber die Qualität in allen drei Kadern für mich überragend.
Wobei Leipzig, glaube ich, auch hat Leipzig eine sehr gute Top 13, 14. Dann hinten raus sehe ich sie ein bisschen schwächer in der Breite des Kaders, aber würde ich auch nicht unterschätzen.
Aber die haben auch eine schwere und lange Saison. Gleiches, eigentlich, die Wettbewerbe sind für alle gleich. Und Nationalspieler stellen sie eigentlich auch alle ab. Von dieser Seite her ist so in dieser Richtung eigentlich gar keinen Nachteil. Ja, hoffen wir, dass sie auch lange, lange in der Champions League alle drei zusammen dabei bleiben. Aber auch die anderen beiden Vereine, die noch dabei sind, mit Stuttgart ja auch noch ein Kandidat, aber nicht für die Meisterschaft. Die haben sich natürlich ein bisschen, sagen wir mal, nicht jetzt unbedingt geschwächt, aber es sind wichtige Spieler abhanden gekommen. Und diese Lücken müssen auch erst geschlossen werden. Und bei denen kommt, was sie nicht gewohnt sind, dieser eine Wettbewerb dazu, auf den sie natürlich hingespielt haben in der letzten Saison, aber das ist natürlich schon eine große Belastung, nicht nur auf dem Platz, sondern auch organisatorisch, reisetechnisch und so weiter. Ja, bleibt ein bisschen was hängen, aber trotzdem, drei Mannschaften oben, würde ich sagen, favorisiert, Leipzig dahinter und dann kommt der Rest.
Sprechen wir noch über Ihre Rolle, auch über Sie persönlich, Sebastian. Es ist kein Geheimnis, Sie wollten gerne in Sportvorstand werden. Es ist Lars Ricken geworden, Sie sind Sportdirektor geblieben. Die allgemeine Einschätzung in der Branche ist, soweit ich das mitbekomme, dass Sie das sehr professionell gehandhabt haben. Wie lange haben Sie gebraucht, um so eine erste Enttäuschung, die ja verständlich ist, zu überwinden?
Das war in den ersten Tagen natürlich nicht so ganz einfach, das habe ich auch gesagt. Das war aber im Mai. Jetzt sind wir, glaube ich, im September. Also ich habe die Rolle sehr, sehr gut angenommen, vor allem, weil ich auch mit Lars einen sehr guten Draht habe. Wir haben zusammen gespielt, wir kennen uns, wir vertrauen uns. Und daher ist es ein gemeinsames Arbeiten an den Dingen. Und ich fühle mich in der Rolle als Sportdirektor weiterhin sehr, sehr wohl. Die Verantwortlichkeit macht mir eine Menge Spaß. Es macht Spaß, in diesem Club zu arbeiten. Ich glaube, die Liebe zu diesem Club, die wird jeder verstehen. Ich identifiziere mich darum total damit. Und wie das jetzt weitergeht, wird man jetzt sehen. Aber grundsätzlich
haben sich Dinge verändert? Sind Sie ein bisschen, vielleicht ein Tick manchmal härter geworden? Vielleicht sogar auch mal an der einen oder anderen Stelle ein Tick mutiger? Sie sind ja ein Mensch, der sehr reflektiert ist und vielleicht manchmal diesen einen Schritt sich nicht immer traut, sofort zu gehen, weil man über Folgen zu sehr nachdenkt.
Naja, ich glaube, dass man unterscheiden muss, der Sebastian Kehl, der jetzt eine Runde sitzt und natürlich versucht, auch im Verein zu sprechen und ansonsten die Tagesentscheidungen trifft. Und dort auch jeden Tag natürlich auch harte Entscheidungen treffen muss. Und das gehört dazu. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich glaube, der Umgang ist ein ganz, ganz wichtiges Vertrauen auch zu haben, vor allem auch die Verantwortlichkeit zu bekommen. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Ansonsten weiß, glaube ich, jeder, was er kriegt, wenn er sowas sein Kehl am Tisch hat. Und mit viel Engagement einfach für diesen Club gerne arbeitet, jeden Tag arbeitet. Aber alles andere werden wir sehen. Und ich habe mit dieser Geschäftsführerthematik nichts mehr im Hut. Das ist für mich alles geklärt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Wie ist das Zusammenspiel jetzt Ricken auf der einen Seite und mit Sven Mislintat auf der anderen Seite?
Ja, wir haben ja im Transfersommer gezeigt, dass wir das gemeinsam gut hinbekommen haben, dass jeder auch seinen Anteil daran hat und dass wir in dieser Konstellation auch versuchen, natürlich das Bestmöglichste für den Verein zu erreichen. Und das steht über allem. Wie gesagt, da wurde auch viel geschrieben und viel erzählt, aber am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass die Verantwortlichkeiten geklärt sind und dann marschieren wir im Sinne von Borussia Dortmund nach vorne.
Ihr Vertrag läuft aus. Wissen Sie, ob es weitergeht?
Ich weiß, dass mein Vertrag ausläuft, bin da relativ entspannt und wenn der Verein glaubt, dass ich auch weiterhin für diesen Club wichtig bin, dann wird er irgendwann auf mich zukommen und dann werden wir Gespräche führen und bis dahin versuche ich mich erstmal im Operativen auszutoben. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, mit diesem Trainer zu arbeiten, mit dem ich ein sehr großes Vertrauensverhältnis habe. Nuri ist ein Top-Mensch, aber auch eine absolute Autoritätsperson. Und das macht mir super viel Spaß, ihn da zu begleiten jetzt in seiner neuen Rolle. Dieses Team auch jetzt, auf das ich richtig Bock habe, zu begleiten. Wir haben, glaube ich, ein bisschen was aufgebaut in den letzten Jahren. Das weiter fortzuführen, würde mir eine Menge Spaß machen, ja.
Welche Signale gibt es oder gibt es noch keine?
Wenn irgendwas zu berichten ist, würde man das kommunizieren, aber im Moment ist
es. Aber an Ihnen wird es nicht scheitern.
Ich glaube, meine Liebe zu diesem Club ist bekannt. Alles andere, wie gesagt, werden wir sehen.
Ich glaube, also alles andere als ein neuer Vertrag für Sebastian Kehl würde mich auch in Anbetracht des Transfersommers sehr, sehr, sehr überraschen. Ich glaube, da gibt es einfach gar keine Notwendigkeit, jetzt irgendwas zu verändern. Und die hat jetzt ja auch angesprochen, die Zusammenarbeit mit Sven Mislintat, das ist natürlich ein Punkt gegeben, wo, was man aus dem Verein hört, es auch Reibung gegeben hat, aber ich glaube, da ist es bei Borussia Dortmund nicht viel anders als bei anderen Firmen. Es gibt halt welche, mit denen würde man auch privat in Urlaub fahren. Und es gibt welche, mit denen würde man nicht in Urlaub fahren. Und so ist das, glaube ich, auch bei Borussia Dortmund. Am Ende muss man sagen, das Resultat zählt. Und da, finde ich, ist der Transfersommer sehr gelungen. Wenn es da mal Rabereien gibt und
können die Leistungssport durchaus förderlich sein. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Da kann man, also wie gesagt, Sven Mislintat hat sicherlich auch seinen Anteil am Transfersommer. Also von daher gibt es jetzt aus Sicht des Vereins eigentlich keine Punkte, wo man was ändern müsste.
Würdest du dir wünschen, Lothar, dass Sebastian langfristig für Borussia Dortmund arbeitet?
Ja, ich sehe von außen, was er wert ist für Borussia Dortmund. Und wenn man so einen Wert hat, dann sollte man ihn auch behalten. Also wünschen, ich bin jetzt nicht Dortmund-Fan, ich bin nicht Dortmund-verantwortlich, aber er ist ein Gesicht der Bundesliga als Spieler, als Angestellter bei Borussia Dortmund. Ja, hat einige Länderspiele auch gemacht. Und wie gesagt, ich sehe ihn immer korrekt, auch wie er sich hier heute verhält, wie er verkauft, wie er auch zeigt. Und das meint er auch von innen heraus, was ihn Borussia Dortmund bedeutet. Zusammenarbeit mit Lars Ricken hervorragend, haben selbst zusammen gespielt. Also eigentlich steht dem von außen betrachtet nichts im Weg, mit Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund zu verlängern. Aber das ist eine Entscheidung, die Borussia Dortmund treffen muss.
Werden wir dann begleiten? Wird Klopp irgendwann Präsident oder macht er noch mal irgendwas beim BVB?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass er im Moment in seiner Rolle erstmal die
sich
Auszeit
ganz wohlfühlt. Ne?
Er spielt jeden Tag Paddeltennis und
ich glaube, zwischen Wiesbaden und Mallorca.
Genau. Also ich glaube, der hat auch erstmal jetzt die Zeit vor sich, in dem seine Familie und seine persönlichen Interessen, glaube ich, eine große Rolle spielen. Aber ich glaube, dass Jürgen wieder zurückkommt. In welcher Rolle? Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, er wird irgendwann nochmal wieder auftauchen.
Als Trainer?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, so wie ich ihn auch noch erlebt habe, mit der Verrücktheit, mit der Liebe zu diesem Fußball, dass der jetzt sagt, ich mache gar nichts mehr. Ich glaube, er wird sich ein bisschen Zeit dafür nehmen und dann wird er auf das Richtige warten. Und egal, in welcher Rolle es dann sein wird. Aber ich glaube, Jürgen wird dem Fußball erhalten bleiben. Und ich finde, das ist auch gut so.
Sieht er jetzt schon unglaublich erholt aus, also wer ihn gesehen hat.
Ja, und unfassbar. Ich glaube, es wird keiner jetzt widersprechen. Also alle fänden super, wenn Jürgen Klopp in irgendeiner Form nochmal im Fußball richtig angreifen würde. Wir greifen gleich an beim Thema unter anderem Bayern München. Darüber werden wir gleich sprechen bei SK90, die Fußballdebatte. W Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über die Bayern. Lothar, und du warst gestern auch, so wie ich, im ganz hohen Norden. Ich glaube, du warst das erste Mal in Kiel, ne? Also jedenfalls bei Holstein.
Das erste Mal, das erste Mal im Stadion. Ja, gute Atmosphäre für das kleine Stadion. Da sieht man, dass der Aufsteiger eine Einheit präsentiert hat. Also auf dem Spielfeld, außerhalb. Auch nach dem 4-5-0 haben die Fans noch gefeiert. Dann hast du das erste Tor gegeben in der Bundesliga für Holstein Kiel. Da hast gedacht, die haben die Champions League gewonnen. Also ja, ist schon noch...
Leckere Bratwurst?
Ja, sehr leckere Bratwurst. Also ich habe gehört, der Rasen ist im erstklassigen Zustand. Das hat Joshua Kimmich danach im Interview gesagt, toller Rasen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er nach Kiel geht, ins Stadion, eine schöne Stadionbratwurst, das ist was Leckeres.
Das kann ich nur bestätigen. Also die haben wir vor der Sendung gegessen und das hat uns gestärkt. Ja. So, so eine Stärkung hätten die Kieler auch in Teilen notwendig gehabt, denn sie sind dann doch...
Sollen also ihre Spieler jetzt eine Bratwurst vorm Spiel essen, oder?
Das hätten wir in den 50ern gemacht, Lothar. Aber sie haben gestern gegen die beiden Grenzen aufgezeigt bekommen. So ehrlich müssen wir sein, auch wenn sie vor allem in der zweiten als sie wacker gekämpft haben, aber Sven Schröter, am Ende war Holstein Kiel chancenlos.
In Kiel ließen die Bayern von der ersten Sekunde an keine Zweifel daran, dass sie 3 Punkte mitnehmen würden. Und es war eines der frühesten Tore in der Geschichte der Bayern in der Bundesliga. Musiala, 15 Sekunden waren da gerade erst gespielt. Dann der Fehler von Holtby und Harry Kane, 7. Minute, das 0-2. Von Kiel gar nichts zu sehen. Musiala wagt ein Tänzchen. Eigentor Remberg. 0-3. 13. Minute. Vor der Pause noch das 0-4 durch Harry Kane. Längst war alles entschieden in Kiel. In der zweiten Halbzeit die Bayern nahmen einen Gang raus. Und Olise mit dem 0-5. 65. Minute. Dann jubelte das Stadion. In der 82. Gigovic mit dem Ehrentor. Nach einem Foul an Kane, dieser verwandelt selbst, 3. Tor für ihn. Die Bayern gewinnen 6-1.
Also es gibt viel Positives erstmal, wenn wir auf unsere Spiele schauen. Erstmal, dass wir die Gewinnermentalität zurückhaben, dass wir versuchen, jedes Spiel aufs Neue anzugehen, dass wir eine kleine Serie erstmal haben und ja, da so weitermachen wollen. Wir ruhen uns jetzt nicht aus. Wir wissen, dass wir hier sehr dominant aufgetreten sind, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, aber es folgen die nächsten Aufgaben mit Zagreb jetzt auch unter der Woche und am Wochenende dann wieder gegen Bremen und da heißt es wieder zu punkten und am besten dreifach natürlich.
Es heißt natürlich auch zu warnen, es ist erst der 3. Spieltag. Dennoch, welchen Eindruck hat man? Jetzt sind die Bayern wieder hungriger, als sie in der vergangenen Saison in Teilen wirken?
Ja, das ist, also ich glaube, das war ja auch die Idee, das war ja auch der Plan. Max Eberl hat ja immer das Verb verwendet, evolutionieren statt revolutionieren. Das war, glaube ich, die Idee, dass man den Kader ein bisschen durchmischt, dass man die Hierarchien ein bisschen bricht und dass man eine neue Ansprache auf der Trainerbank hat. Das hat bisher funktioniert, es sind jetzt halt 3 Spieltage und der Gegner gestern war jetzt nicht der aller konkurrenzfähigste wahrscheinlich. Aber man sieht, dass da was im Gange ist. Allerdings hat man noch kein Gefühl für das, was dann wirklich die wahre Wettbewerbshärte sein wird. Also ob dieser Spielstil, der zum Teil gar nicht so Guardiola-artig aussieht, wie man dem Compagnia nachgesagt hat, das ist ja zum Teil Manndeckung über einen halben Platz, das ist Anlaufen. Das ist natürlich hochattraktiv, aber ob das dann auch am Dienstagabend im Bernabeu-Stadion so funktioniert.
Und widerstandsfähig ist, muss ich zeigen. Ich habe ja zum Eingangs der Sendung gesagt, also die Saison der Bayern wird nicht in Kiel entschieden, aber sie haben das gestern sehr souverän gelöst.
Sehr souverän am Ende gelöst. Ich habe sie am ersten Spieltag gesehen in Wolfsburg.
Ja.
Da hatte ich so ein bisschen das Bedenken. Das war sehr wild. Da müssen sie eigentlich also 3 oder 4 Gegentore bekommen, was sie hinten gespielt haben. Ich finde es ja auch in der Abwehr nicht richtig sattelfest. Ich bin dann tatsächlich gespannt, wenn die richtigen Brocken kommen. Also du hast es angesprochen, im Bernabeu, aber auch in der Bundesliga. Jetzt Leverkusen ist, glaube ich, nicht mehr so weit weg. Also dann wird man mal sehen, was sie wirklich können. Also in Kiel erwarte ich dann schon von Bayern,
dass sie gewinnen. In knapp 2 Wochen Bayern zu Hause gegen Leverkusen, dann, Topspiel bei Sky.
Dann wird man mal sehen, wie gut sie wirklich sind.
Sebastian, das kann ich dir jetzt nicht ersparen. Wie hast du die Musiala-Diskussion wahrgenommen, angestoßen von unserem Sky-Experten Didi Hamann, der frei wiedergegeben gesagt hat, Musiala setze eher darauf, selber zu glänzen, als andere in Szene zu setzen?
Ja, wir haben ja auch schon gerade diskutiert. Ich glaube, Didi hat ein Thema losgetreten, was, glaube ich, sehr kontrovers gesehen wird. Ich glaube, dass wir, und das hat er ja nochmal auch im Nachgang gesagt, dass er diesen Spieler sehr schätzt und ihn auch für einen richtig, richtig guten Fußballer hält. Ich glaube, dass er in seiner Entwicklung und in den Themen noch Entwicklungspotenzial sieht, wobei die Statistiken für Musiala sehr, sehr gut sind. Ich halte sehr, sehr viel von diesem Spieler. Er ist ein unfassbarer Spieler, der noch sehr jung ist und der aber Bewegung hat, der 1 gegen 1 Situationen löst. So ein Spieler in seiner Mannschaft zu haben, ist ein Traum. Lothar, hätten wir, glaube ich, alle dabei. Und Bayern wird
für den läuft man auch gerne.
Für den, läuft man für den wärst du auch gelaufen. Ne?
Wenn ich so einen Spieler gehabt hätte, ja, auf alle Fälle.
Also in der Nationalmannschaft ist ein Traum, wenn du Musiala und Wirtz hast. Ja, ja. Das ist schon.
Ja. Nein, Musiala, wie gesagt, für mich überragend. Auch gestern, wenn man sagt, er ist ein egoistischer Spieler, hast du gestern auch das Dribbling gesehen? Zum
Eigentlich hat gesagt, Alleinunterhalter.
Alleinunterhalter, ja, Alleinunterhalter. Wenn er vorbeikommt an den Spieler, ist es gut. Und er kommt in seinen Dribblings prozentual häufiger vorbei wie Florian Wirtz, obwohl der natürlich auch super dribbelt. Und Musiala sucht ja auch noch seine Mitspieler. Gestern wollte er Gnabry einsetzen hier. Wollte er nicht den Kieler Spieler anschießen, sondern wollte eigentlich Gnabry anspielen, der auch da geht. Der Kieler nimmt ihn halt den Ball weg, den Gnabry, sonst hätte der Gnabry dieses Tor gemacht. Ja, und er ist ja jemand, der die Bälle verteilt, der auch beim letzten Länderspiel oder beim vorletzten Länderspiel Füllkrug den Ball quergelegt hätte, hätte er ja selbst auch reinschießen können. Also Alleinunterhalter ist er ganz sicher nicht. Aber was wir uns unterhält, das gefällt mir sehr gut. Von so einem lasse ich mich gerne unterhalten.
Ein Wort aber zu Didi oder auch mehrere. Ich schätze ihn über alle Maßen, weil er immer wieder, genau wie du auch, sich traut, auch Thesen aufzustellen. Auch gerade zu einem Zeitpunkt, wo nicht jeder damit rechnet. Er hat hier im vergangenen Herbst gesagt, Tuchel und die Bayern, das passe nicht. Er hat recht gehabt. Das war zu einem Zeitpunkt, als das noch anders gesehen wurde. Nicht mit jeder These hat man recht. Das passiert sogar Lothar Matthäus mal. Das ist auch Franz Beckenbauer passiert. Aber man muss sie zu dem Zeitpunkt gut begründen können. Dann haben wir eine gute Diskussion. Und inhaltlich, wenn wir es mal von dem ganzen folkloristischen Part loslösen, ist denn da was dran, dass sich Musiala im Sinne einer Entwicklung noch besser manchmal das Timing finden muss. Zwischen Alleingang, zwischen Abspiel.
Vielleicht muss er die ein oder andere bessere Entscheidung noch
was
treffen.
Was normal wäre
aber,
in dem Alter.
Aber ich finde, er ist da schon sehr weit. Und ich finde, Musiala muss jetzt nicht versuchen, ein anderer Spieler zu sein. Der soll Musiala bleiben. Und dazu gehört dieses Spiel, das er halt nun mal hat. Ich finde eben auch, er ist kein Egoist. Er ist schon ein bisschen ein Solist, vielleicht auch mehr als Wirtz, der ja eher ein Stratege ist.
Aber die suchen wir ja auch
so eigentlich. Ist es. Deswegen, es gibt ja nicht die Frage Beatles oder Stones. Das ist ja einfach beides. Ne? Also, da können ja auch beide zusammenspielen. Also was die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, wenn man vom Namen Musiala mal absieht, also ob das vielleicht auch eine Strukturfrage ist. Also bei Bayern stellt sich ja die Frage, wenn man in den Offensivkader reinguckt, dann merkt man, dass sich da wirklich sehr viel übers Dribbling definiert und sehr viel auf dem Flügelball. Da gibt es einen Sané, da gibt es einen Gnabry, da gibt es einen Coman, es gibt den neuen Olise, dann gibt es den Tell, dann gibt es letztlich auch Davies, der manchmal vorne spielt. Also die Frage ist für mich, ist das vielleicht ein bisschen zu viel vom Gleichen oder vom Selben? Und ich glaube, da kommt vielleicht auch so ein bisschen die Musiala-Debatte her, dass man das Gefühl hat, in der Bezirksliga würde man sagen, wer macht denn bei euch das Spiel? Also, dass man,
Aber vielleicht machen heute die Zehner wie Günther Netzer, herzlichen Glückwunsch, der gestern 80 Jahre alt geworden ist, gibt es heute nicht mehr, oder Overath mit 50 Meter Pässen. Ja. Vielleicht sind das die Spielmacher auf der 6, auf der 8. Schweinsteiger zum Beispiel, Lothar, hat ja ursprünglich auch außen gespielt
und später. Gar nicht so weit zurückgucken und auch nicht so weit weg von Bayern, in Joshua Kimmich. Ein typischer Sechser, der die Chipbälle spielt, der die Diagonalbälle spielt, der die Zweikämpfe gewinnt, ja, also er ist eigentlich derjenige, der dann die Bässe ins Spiel bringt und Musiala, natürlich basten die auch, die haben gestern 800 oder 900 Ballkontakte gehabt, natürlich soll das Spiel kein Maßstab sein, aber trotz alledem, die können auch direkt spielen, die lassen den Ball laufen, ja, und von dieser Seite her, wie gesagt, also sind wir froh, dass wir solche Spieler haben, weil für solche Spieler gehen wir auch gerne ins Stadion, ja, und warten auch lange, bis dann dieses Dribbling kommt, das man von Musiala mittlerweile ja schon erwartet.
Absolut, ja. Müller übrigens auf seine Art auch ein Spielmacher, einer, der die entscheidenden
Der trippelt zum Beispiel nicht.
Bitte?
Der trippelt zum Beispiel nicht. Der hat noch nie getrippelt.
Ja, aber
der hat rechts außen gespielt, hat auch nicht getrippelt. Ja. Aber der hat Tore gemacht.
Genau, und Tore vorbereitet und auch den vorletzten Pass gespielt, muss man auch sagen.
Vielleicht spielen sie auch nächstes Jahr gemeinsam bei. Ich glaube, beim FC Bayern hätte man nichts dagegen. Wirtz und Musiala zusammen. Man hört nur, dass das sehr, sehr teuer wird. Fernando Caro hat ja da schon mal eine Zahl in den Raum geschmissen.
Aber so müssen ja die Bayern eigentlich denken. Ne?
So müssen die Bayern eigentlich denken. Man hört wiederum auch, Musiala musst du eigentlich jetzt verlängern. Der Vertrag läuft bis 26, das heißt, nächstes Jahr ist das letzte Mal, dass du Geld bekommst, richtiges Geld. Was machst du, wenn er nicht verlängert? Dann hört man auch, dann ist das Geld für Florian Wirtz da.
Bayern wird alles versuchen, um Musiala zu verlängern. Wenn ich da säße, würde ich alles versuchen, weil dieser Spieler ist eigentlich genau das, was man sucht auf der Welt. Und wenn man ihn in den eigenen Reihen hat, muss man sehr, sehr viel Geld ausgeben, um so einen Spieler zu kaufen. Und
wenn sie auch alles versuchen, wird es dazu zu holen?
Ich kann mir das schon vorstellen, weil sie natürlich versuchen werden, auch die Nationalmannschaftsperspektive auch mit einzubeziehen. Aber sie müssen sich grundsätzlich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie wollen sie von ihrem Spielstil spielen. Und dieses Flügelastige mit Robben und Ribéry, das es ja eigentlich eine ganze Zeit lang geprägt hat, inwieweit gehen sie mehr ins Zentrum, weil sowohl Musiala als auch Wirtz sind keine Außenspieler, sie sind Halbpositionsspieler, aber sie sind komplette Unterschiedsspieler. Und das ist es eigentlich, was der Fußball heute auf diesen Positionen braucht. In engen Räumen immer wieder Lösungen finden, Torgefahr ausstrahlen, 1-gegen-1-Situationen lösen. Ich glaube, das ist das, was beide auszeichnet. Und schon für Bayern München. Also wir können uns nicht mehr leisten.
Ich wollte gerade sagen, also sind das Spieler, die für euch noch irgendwie...
Wir müssen früher dran sein, aber das haben wir ja auch geschafft.
Ja.
Und wir haben jetzt auch mit Dürer und Will zum Beispiel jemanden geholt, schon vor anderthalb Jahren. Das sind einfach solche Spieler. Wir müssen einen Schritt vorher dran sein. Bayern hat das mit Musiala aber auch sehr gut gemacht, muss man sagen. Und waren schon sehr früh auf diesem Trip.
Gittens, auch einer, der bei euch das Publikum begeistern kann. Im Moment das Publikum nicht begeistern kann, Leon Goretzka. Das hat uns schon überrascht gestern. Die Tatsache, dass er nicht im Kader stand, obwohl die Äußerungen von Vincent Kompany vorher eher darauf hinzudeuten schienen, dass er zumindest mitfahren würde. Felix. Wie ist da die Einschätzung der Fans im Netz?
Zu Kompany komme ich gleich noch. Der hat nämlich nach dem Spiel auch über Leon Goretzka gesprochen. Aber erstmal muss ich sagen, dass es einfach ein Stück weit eine bisschen traurige Geschichte ist. Nach wie vor Leon Goretzka 29 im allerbesten Fußballeralter. Und ich kann da ein bisschen aus meinem Reporteralltag bei den Bayern, da darf ich oft sein in der Allianz Arena an der Säbener Straße. Leon Goretzka ist einfach ein feiner Kerl, dem man gern zuhört, der sich ja auch sozial engagiert und dass er da so auf dem Abstellgleis ist, ja. Ist schon bitter, muss man sagen. In Bayern würde man sagen, ist er armer Hund. Vielleicht kann man so zusammenfassen. Und Kompany hat eben gestern nach dem Spiel gesagt, auf Englisch, Goretzka as well, very important. Und hat ihm ganz am Ende aufgezählt, nach Laimer, nach Pavlovic, nach Kimmich, nach Palinha. Und dann können wir stellvertretend mal auf zwei Kommentare auf X gucken, ehemals Twitter. Und dann wird man relativ schnell merken, dass es eher in die Richtung geht, der FC Bayern macht das richtig. Dass Goretzka heute nicht im Kader steht, ist sogar noch ein krasseres Zeichen an ihn als das erste Mal in Ulm, während fast alle Spieler in der Länderspielpause unterwegs waren und auch gespielt haben, hatte er 2 Wochen Training, trotzdem eben nicht mitgenommen. Und das zweite geht in die gleiche Richtung und endet mit, Kompany ist wirklich hart, gefällt mir aber. So kann man es natürlich auch interpretieren, dass Vasar Kompany da einen guten Job macht und das weiterhin gut kommuniziert, genauso wie Max Eberl. Und jetzt noch ganz kurz auf die Aktualität geguckt. Werder Bremen führt 2-1 gegen Mainz 05. Marco Friedl rot gesehen nach einer Notbremse und trotzdem Derek Köhn, der Neuzugang von Istanbul ausgeliehen, noch das 2-1 gemacht. Also sieht gerade nach einem Werder-Sieg aus.
Wäre wichtig für Werder Bremen. Wie passen denn, Lothar, die Äußerungen von Kompany im Vorfeld und die Tatsache, dass er dann eben Goretzka nicht mitgenommen hat, zusammen?
Man hat ja auch gestern nach dem Spiel gehört, er lobt alle Spieler. Wie Alonso im letzten Jahr. Der hat auch alle mitgenommen von Anfang an. Musste aber auch mal den einen oder anderen zu Hause lassen, weil alle Gott sei Dank gesund waren. Bayern München hat, Anführungszeichen, nur 2 Verletzte zurzeit. Ito und Stanisic, glaube ich, sind die beiden. Und und die Position, es hat auch Kompany mir oder uns ganz klar erklärt, im Mittelfeld hat er Pavlovic und Laimer. Also ist Goretzka hinten dran, aber nicht so weit hinten dran, dass er vielleicht im nächsten Spiel nicht dabei ist. In der Innenverteidigung, wo ja Goretzka im Training ausprobiert worden ist, ist Dyer. Also einen dritten Innenverteidiger hatte er auch dabei. Bei Holstein Kiel wirst du nicht so viele Innenverteidiger brauchen. Und von dieser Seite her kann man ja diese Entscheidung nachvollziehen. Ich gebe Leon einen Tipp. Wenn er weiterhin Leistung bringt, wird man an ihn nicht vorbeikommen, wird man ihn wieder in den Kader einbauen, wird er auch Spielzeiten bekommen. Aber wie ich Leon kenne, ist er auch derjenige, der weiterhin alles gibt, der will es jedem zeigen. Der hat es letztes Jahr auch Thomas Tuchel gezeigt, der auch am Anfang eigentlich ignoriert hatte. Und dann hat er auch seine 42 Spiele gemacht. Und ich weiß nicht, ob er auf 42 kommt, aber ich bin überzeugt, dass er seine Einsatzzeiten beim FC Bayern bekommen wird.
Mittelfeld oder Innenverteidigung oder ja, beides?
Auch in der Innenverteidigung sind, wenn Ito zurückkommt, 4. Stanisic kann auch innen spielen, werden es 5. Also der Konkurrenzkampf ist genauso bei Bayern wie bei Borussia Dortmund wie bei Bayer Leverkusen. Und das ist heutzutage aber gang und gäbe, dass Vereine, die diese Dreifach-, Vierfach-Belastung haben mit Nationalmannschaft, einfach einen Kader haben, wo 20 gleichwertige Spieler eigentlich da sind. Großer Konkurrenzkampf. Und das ist ja das Schönste für einen Trainer. Wenn er diesen Konkurrenzkampf hat, dann braucht er nicht mehr motivieren. Die wissen ja, wir dürfen uns nichts erlauben, sonst ist der Nächste da. Und das ist das Schönste für einen Trainer, wenn er so eine Auswechselbank hat, wie gestern Bayern München, wie Borussia Dortmund, wie Leverkusen, Leipzig oder Stuttgart, die eben einen Kader haben, in der Breite sehr stark besetzt.
Ich muss sagen, ich war gestern ein bisschen erschrocken, habe erstmal geguckt, ob er nicht doch verletzt ist, weil ich habe mir den Kader angeguckt, also dass Leon Goretzka schlechter ist als jeder, der in Kiel auf der Bank saß.
Das hat keiner gesagt.
Siehst du nicht. Sehe ich nicht.
Das hat aber auch keiner gesagt.
Nein, aber das ist ja so das Signal vom Trainer, wenn du ihn nicht mitnimmst. Dass diejenigen, die dabei sind besser. Ich finde, es ist ein super Fußballer. Ich habe im Sommer immer mal gehofft, weil Dortmund noch einen Achter gesucht hat. Der kommt ja aus dem Ruhrgebiet. Wäre das nicht einer von Borussia Dortmund? Ich glaube, das ist dann finanziell nicht ganz so darstellbar.
Pause. War das ein Thema?
Nee, Leon Goretzka war ganz kein Thema.
Ex-Schalker wäre möglicherweise auch noch atmosphärischen Gründen nicht so. Okay, gut. Haben wir auch dann einmal noch besprochen.
War wahrscheinlich eher so ein Wunschgedanke. Aber wie gesagt, ich finde, es ist ein super Spieler. Und ich sehe es wie Lothar. Am Ende wird er seine Spiele machen die Saison. Also er ist zu gut, als dass er überhaupt nicht spielt bei Bayern München.
Die Frage ist halt, ob ihm das auf seine Einsätze kommen, ob ihm das reicht. Mhm. Ich meine, das ist ja ein anspruchsvoller Spieler, der ja tatsächlich auch was kann. Und wir haben vorher beim Spieler Moukoko haben wir, glaube ich, viermal das Wort Tapetenwechsel. Also das ist ja von Spieler zu Spieler völlig verschieden. Aber bei Leon Goretzka habe ich manchmal das Gefühl, bei der Qualität, dem täte mal dieser viel zitierte Tapetenwechsel vielleicht ganz gut. Also A, entweder mal im Ausland bei einem anderen Club willkommen geheißen zu werden. Da kommt unser toller Neuer aus Deutschland. Oder auch mal die Ellenbogen ausfahren müssen, raus aus der deutschen Komfortzone, mal um einen Stammplatz kämpfen. Ich glaube, dem fällt das gut. Ich würde es dem sogar fast wünschen, dass der sich woanders durchsetzt.
Aber hast du eine Erklärung dafür, warum seine Aktien so gesunken sind? So vor 2-3 Jahren war es noch so, dass man Kimmich, Goretzka eigentlich immer genannt hat als die zentralen Mittelfeldspieler, nicht nur bei Bayern, sondern auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Kimmich hat sich jetzt wieder sein Standing erarbeitet, soll möglicherweise, hat Max Eberl heute im Doppelpass gesagt, auch verlängert werden oder sie werden versuchen, ihn zu verlängern. Und bei Goretzka ist es andersrum.
Ja, bei Goretzka weiß man inzwischen gar nicht mehr, ob das wirklich einen klaren Grund hat oder ob man die Geschichte einfach immer so weiter erzählt. Also alle Trainer sagen ja inzwischen so, wenn man hinter vorgehalten hat, mit denen spricht, der Leon muss spielen, wenn er nicht spielt auf der Bank, wollen wir ihn lieber nicht haben, bringt er uns den Laden durcheinander. Das sagen Trainer. Vermag mir das nicht vorzustellen, wenn man den Spieler so kennt. Vielleicht ist das auch nur eine Geschichte, die jetzt einfach so sich verselbstständigt hat. Das kann gut sein. Ja. Also ich fände es tatsächlich schade, wenn der Spieler verloren gehen
würde. Top-Leute sitzen nie gerne auf der Bank.
Ja,
ne?
Ja, aber die anderen sind ja auch Top-Leute, die auf der Bank sitzen. Wenn jetzt ein Leimer auf der Bank gewesen wäre, hätten wir auch gesagt, sind alle schlechter wie Leimer. Wenn Pavlovic auf der Bank gesessen hätte oder nicht auf der Bank gesessen wäre, ist der Pavlovic der schlechteste Spieler. Es ist im Endeffekt ein sehr großer, ausgeglichener Kader. Und ich bin überzeugt und ich kenne Leon. Er wird sich weiterhin den Hintern aufreißen bei jedem Training. Und Kompanie hat ihn auch sehr gelobt in der letzten Trainingswoche. Deswegen hat es mich eigentlich gewundert, dass er nicht dabei ist, weil ich aus Bayernkreisen erfahren habe, dass Leon super trainiert hat. Als Innenverteidiger, muss man wohl sagen. Mhm. Also mehr in der Innenverteidigung beim Trainingsbetrieb. Und da hat er sich für Thayer entschieden. Natürlich hätte er sich dann auch für Goretzka entscheiden können. Aber Thayer ist ein gelernter Innenverteidiger. Goretzka kommt aus dem Mittelfeld.
Abschließend, also du glaubst, das höre ich raus, dass er eine faire Chance bekommt.
Da bin ich überzeugt. Ist bei Bayern München unter Vertrag und Bayern München hat noch nie einen Spieler. Mhm. Natürlich haben sie gesagt, du wirst Schwierigkeiten haben in diesem Jahr, vielleicht die Spiele zusammen, die du dir selbst vorstellst, weil mit Paulinho einer gekommen ist, der 50 Millionen gekostet hat, der ja auch schon gezeigt hat, welche Klasse er hat, den wollte ja Thomas Tuchel auch schon vorher haben. Also sie sind oft mit dem Spieler umgegangen, auch wenn er es vielleicht nicht so hören wollte. Aber das weiß ein Leimer mittlerweile, weil jeder, ist ja keiner blind, die sehen ja alle, was passiert. 6 Außenstürmer, 5 Spieler für die Doppel-6, ja, der Konkurrenzkampf ist groß und einige müssen halt auf der Bank bleiben oder ab und zu muss halt der eine oder andere, der eigentlich vom Namen, von der Qualität, von den Voraussetzungen in jeder anderen Bundesligamannschaft vielleicht Spieler wäre, bleibt halt dann am Samstag mal zu Hause auf der Couch.
Ja, und Leon Goretzka ist im Moment auch kein Thema für die deutsche Fußballnationalmannschaft, aber Julian Nagelsmann wirft viele junge Spieler rein, denn Altgediente sind ja gegangen und wir haben gehört schon von Christoph Knee, der Pragmatismus, den Julian Nagelsmann dabei an den Tag legt, der hilft. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Ein Wort noch, Lothar, zu Joshua Kimmich. Das Thema Vertragsverlängerung haben wir gestern auch beim Topspiel besprochen. Was genau war Tenor?
Ja, Frage zu Max Eberl. Was passiert mit Kimmich? Und Max Eberl hat vor dem Spiel gesagt, Musiala, Kimmich und Pavlovic sollten die Gesichter des FC Bayern in den nächsten 10 Jahren sein. Also heißt es für mich, Bayern hat großes Interesse, mit Joshua Kimmich zu verlängern.
Glaubst du, dass die Bayern ernsthafte Chance haben, das so zu realisieren?
Ja, weil ich glaube, dass Kimmich sich sehr wohlfühlt in München. Er hat 4 Kinder, Familie, ist ja hier die letzten 7, 8 Jahre im Endeffekt mit der Familie reingewachsen, würde ich sagen, in München. Und von dieser Seite her glaube ich auch diese Wertschätzung, die er mittlerweile nicht nur hier beim FC Bayern bekommt, sondern unser Nationalmannschaftskapitän ist. Ich glaube, dass er auch von seiner Seite mit dem FC Bayern, ja, trotz einiger Unstimmigkeiten in den letzten 3, 4 Jahren verlängern wird.
Dann haben wir doch die elegante Überleitung hinbekommen zur deutschen Fußballnationalmannschaft, vom früheren Kapitän zum aktuellen Kapitän und zu einem Spieler, der gegangen ist. Thomas Müller hat die legendäre 13 hinterlassen und er hat, Felix, einen in jeder Hinsicht würdigen Nachfolger.
Ja, es ist eben nicht nur die Trikotnummer, es ist auch das Wesen, die Stimmung, die er immer wieder verbreitet, Dennis Undaff, und auch natürlich offensiv die Position eine ähnliche. Und Dennis Undaff kann nicht nur Stimmung, der kann auch motivieren, seine Mitspieler in erster Linie. Und da wollen wir mal reinhören.
Nicht voll gequatscht, wer hat da mehr Redeanteil?
Ich glaube ich, weil ich quatsch gerne und ich weiß, dass er ein bisschen in seinem Ding drin war, in sich selber sich aufgeregt hat. Und wenn du dich selber aufregst innerlich, dann kannst du nicht performen. Und ich habe das selber durchgemacht, deswegen wollte ich ihm sagen, ey, ihn aufpushen, du bist besser als ihn, was machst du da, guck dir dich an, die haben keine Chance gegen dich. Und dann hat er es bewiesen, ja. Kein Ball mehr verloren, Itakura hatte Probleme, Elvedi hatte Probleme und das gehört dazu. Selbst wenn ich Probleme hätte, hat er mich voll gelabt. Ey Dennis, komm Junge, du bist besser, mach weiter so, du kannst es doch. Und dann habe ich ein Tor gemacht, hat er 2 Tore gemacht, 3 Punkte zu Hause, mit nach Hause nehmen und gibt nichts Schöneres.
Ich quatsch gerne, ist hängen geblieben und da haben wir wieder eine Parallele zu Thomas Müller. Das würde sehr gut passen, tatsächlich, wenn er auch so in seine Fußstapfen trifft, hat eben gestern für Stuttgart getroffen, Dienstag gegen die Niederlande getroffen und einen Assist vorbereitet mit Havertz auf der 10, mit Wirtz und Musiala außen. Das könnte ein Modell für die Zukunft sein mit den Vieren.
Ja, und zwar nicht nur, weil Dennis Undaff gut quatscht, sondern weil er auch Tore schießt. Und generell muss man ja sagen, da kann ja durchaus jetzt etwas entstehen. Einige der alten Helden wie Neuer, wie Müller, wie Gündogan, wie Kroos sind gegangen. Riesige Verdienste um die deutsche Fußballnationalmannschaft und dennoch eben Raum für Neues. Entsteht da jetzt etwas, was auch im Hinblick auf die WM Hoffnung macht?
Ich glaube, das ist schon bei der EM entstanden. Also wir hatten ja alle vorher so ein bisschen Bammel, was wird das? Da waren so ein paar Ergebnisse dabei.
Ein bisschen ungewiss, klar.
Ungewiss, dann waren die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande, wo man so ein bisschen Hoffnung hat. Und dann war es auch eine gute EM mit dem Pech, dass man halt leider gegen die noch ein klein wenig bessere Mannschaft unglücklich ausgeschieden ist. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann...
Ich habe auch was von einem nicht gegebenen Elfmeter gehört, aber lassen wir das jetzt weg.
Das kommt noch dazu, also es war wirklich sehr unglücklich. Am Ende hätte man die Spanier auch schlagen können. Ich glaube, mit dem Elfmeter...
Aber die haben es schon sehr gut gemacht.
Die haben sehr gut gemacht. Julian Nagelsmann hat das sehr gut gemacht, hat das gut gemanagt. Und ich finde, es ist jetzt auch mal eine Chance. Also Müller, Neuer nicht mehr dabei, Groß nicht mehr dabei. Es kommen ja Spieler nach. Wir haben es vorhin schon besprochen, zum Beispiel, wo ich hoffe, dass er bald eingeladen wird, Paul Wanner. Der hat ja noch die Möglichkeit, für Österreich zu spielen.
Bei Heidenheim ist. Welchen Eindruck hast du gehabt von ihm?
Ich glaube, dass es jetzt nicht sein bestes Spiel war. Aber das Potenzial von dem Jungen ist schon länger bekannt. Und ein guter Spieler, haben ihn auch immer mal auf dem Schirm gehabt.
Warum hat es nicht geklappt?
Ja, es gibt manchmal immer Momentum und war ja lange oder ist ja bei Bayern auch gewesen. Deswegen. Aber wirklich ein sehr interessanter Spieler. Trotzdem geht mir das auch manchmal ein bisschen schnell, weil ich gerade auf der Position haben wir gerade auch ein paar andere Namen in den Mund genommen. Aber sicherlich auch ein sehr guter Spieler mit Perspektive.
Stiller auch noch haben wir absolut im Mittelfeld. Also da kommt schon noch was nach.
Inwiefern hilft Nagelsmann, der neu entdeckte Pragmatismus?
Naja, man muss überlegen, wo kommt Julian Nagelsmann her? Der kommt natürlich auch aus den Akademien. Der ist natürlich ein Trainer, der mit dem sogenannten Laptop aufgewachsen ist und der schon auch dazu geneigt hat, zumindest bei Bayern, ein Spiel manchmal auch taktisch sehr ambitioniert anzugehen. Und ich glaube, für die Nationalmannschaft ist ihm bewusst geworden, das ist jetzt ein Turnier und da muss ich jetzt pragmatisch sein. Und viele Dinge vor dem Turnier, die er gemacht oder nicht gemacht hat, hat er alle
aufs Turnier berechnet. Und deswegen dieser Kader mit den klar definierten Rollen. Jeder kennt seine spezielle Funktion in diesem Team. Und das hat dem Kader geholfen. Und jetzt kommt ja sozusagen eine neue Bundestrainerphase auf ihn zu. Jetzt hat er die Langstrecke, jetzt hat er 2 Jahre. Und ich würde mir wünschen, und da deuten die ersten Anzeichen darauf hin, dass er sich schon den Pragmatismus erhält. Weil ich glaube, ein Bundestrainer muss schon ein Tick pragmatischer sein als ein Vereinstrainer, weil er halt nicht jede Woche spielt, weil er Spieler nicht in dem Sinne entwickeln kann. Und ich sehe schon, dass der Julian Nagelsmann auch atmosphärisch jetzt versucht, so Bundestrainer-Dinge zu machen. Also wirklich den Kader gut zu moderieren. Also wenn man sich jetzt diese Gruppe anschaut zum Beispiel, wenn man sich überlegt, es wurde ja darüber geredet, die Mannschaft sei so widerstandsfähig, würde immer aus Rückständen zurückkehren. Ich glaube, das
resilient.
Resilient, mein Lieblingswort. Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen an der Gruppe. Wenn man sich da reinschaut, da gibt es die ganz Jungen, Wirtz, Musiala, Bayer, Pavlovic. Das sind Spieler, die wollen was. Die sind am Anfang der Karriere und die brechen jetzt auf und haben einen großen Willen. Und dann gibt es, wir haben gerade den Undav gesehen, der auf der gleichen UKW-Frequenz wie Thomas Müller sind. da gibt es den Dennis Undav, da gibt es den Pascal Groß. Das sind alles so Spätentwickler. Robert Andrich, Mittelstädt. Das sind alle Spieler, die haben das Gefühl, ich habe was verpasst und ich will jetzt noch mal dringend. Und damit hast du eine Gruppe, in der eigentlich alle wollen und in der ein richtig großer Wille und Leidenschaft vorhanden ist. Und das hilft, das macht sich bemerkbar.
Wie nimmst du das, Lothar?
Ja, absolut. Und auch in dieser Truppe gibt es ja auch schon wieder vergebene Plätze, würde ich sagen. Ja, er hat in beiden Länderspielen nicht viel durchgewechselt, sondern hat sie eigentlich auch auf seine ersten 10, 11 vertraut. Klare Nummer 1, vorne Füllkrug, klarer Mittelstürmer. Wohl, ja, er war jetzt beim zweiten Spiel nicht dabei. Undav hat es aber auch gut gemacht in einer für ihn ein bisschen ungewohnteren Rolle, weil er ist nicht die Spitze da vorne auf der Nummer 9, sondern er spielt auch ein bisschen mehr herum wie Thomas Müller. Ja, wir haben über diese Flügel haben wir Offensivspieler. Wir haben 2 Zaubermäuse da auf den Zehnerpositionen, die natürlich, und das erwarte ich eigentlich gar nicht von ihnen, nicht in jedem Spiel den Unterschied machen können. Also da fehlt vielleicht noch die ein oder andere Erfahrung. Das große Problem ist, wie auch bei Bayern München, für mich die Defensive. Das hat man gerade in Holland gesehen. Wenn es dann gegen starke Mannschaften geht, gibt es natürlich viel zu viele Torschancen für den Gegner. Aber was ich positiv bewerte, sind nach vielen Rückständen ist die Mannschaft immer zurückgekommen. Und das heißt, die Mannschaft glaubt an sich, der Trainer glaubt an sie. Und das hat der Trainer ihnen auch eingeimpft.
Glaubst du, Sebastian, an diese Mannschaft, auch im Hinblick auf die WM?
Ja, ich glaube ich auch. Ich glaube, dass jetzt dieser Umbruch nach dem Turnier, das ist eigentlich nach jedem Turnier, das passiert, aber ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind. Du hast gerade die Nummer 1 auch angesprochen, Manuel Neuer, ein großartiger Torhüter, aber mit Ter Stegen kriegst du jetzt auch jemanden dazu, der seit Jahren bei Barcelona ein herausragender Führungsspieler ist, der Kapitän dort ist. Und ich glaube, das, was die Struktur innerhalb der Mannschaft betrifft, ich glaube, ja, Groß wird auch fehlen. Der war aber jetzt auch nur noch zum Ende dabei. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir dort viel, viel Qualität und 2 Jahre Zeit, um uns auf dieses Turnier vorzubereiten. Ich finde, in den letzten Spielen konnte man auch sehen, dass Julian Nagelsmann auch taktisch gesehen diese Mannschaft weiterentwickelt, dass er viele Prinzipien installiert. Ich höre aus dem Kreise auch der Nationalmannschaft, auch wenn ich mit den Jungs rede, das ist schon anstrengend. Im Training, er hat viele Ideen, er bringt viel rein, er fordert die Jungs auch in den Trainingsformen.
Also er ist schon noch Nagelsmann.
Er ist immer noch Nagelsmann. Und trotzdem in seiner Rolle, aber genau, wie du es auch beschrieben hast, finde ich, als Nationaltrainer jetzt auch da. Und ich finde, leider hat es im Sommer noch nicht so geklappt, aber diese Mannschaft, die sehe ich auf einem guten Weg.
Das wäre eigentlich der Idealfall, wenn er sozusagen die Innovation, was die Taktik und so anbelangt, weiterhin natürlich da drin hat und die Jungs ruhig fordert. Aber wenn er eben dann bei Aufstellungen oder wenn es in ein Turnier geht oder wenn es dann halt ernst wird, wenn er dann nicht versucht, sozusagen wie das Guardiola in den frühen Jahren versucht hat, wirklich ein Meisterwerk an Aufstellung abzuliefern, sondern einfach die für den Tag jetzt passt. Und das ist oft die pragmatische.
So, und jetzt haben wir Michael Leopold, der das Studio betreten hat. Wir haben eben gehört, Michael, die Bremer haben in Mainz geführt. Ihr werdet das Spiel gleich ausführlich besprechen.
So ist es. Wir sind in der Nachspielzeit. Bremen führt 2-1 in Unterzahl, wohlgemerkt. Friedl ist nach einer Stunde vom Platz geflogen. Eine rote Karte, die wir nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen werden. Ja. Also ich fand sie sehr, sehr hart.
Ja.
Bitter natürlich in doppelter Hinsicht, dass Friedl gegen die Bayern fehlt.
So ist es. Also, gleich mit Patrick Helmes zusammen die XXL-Highlights. Korrekt. Viel Spaß dabei. Euch in der Runde vielen Dank. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse an Sky90. Und wir empfehlen die XXL-Highlights. Viel Spaß damit. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben.
im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.